Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallihallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk, Ausgabe 294. Heute mit Felix.
Und Musik.
Und Felix.
Das kriegst du niemals anständig zusammengeschnitten. Am Ende bin ich wieder 5 Minuten drauf.
Und mein einer, ich bin Ingo. Ich bin der, der das mit dem Schneiden richtig gut kann. Also auf jeden Fall hatten die Hörer irgendwie Spaß bei deiner Postshow.
Zwei. Oder ihr habt hoffentlich einfach rausgemacht, wenn ich alleine rede und noch nicht mal irgendwelche Antworten von euch bekomme.
Das machst du immer so. Das wissen die Hörer bloß nicht, dass es eigentlich immer so ist, dass du hier im Monologe hältst.
Dass ich eine eigene Show habe und es wird dann einfach so zusammengeschnitten, dass es sich am Fix anständig anhört. Ja,
genau. Ja,
nice.
Genau.
Das läuft.
Eigentlich produzieren wir nur die und du legst dich einfach immer irgendwo rein dann.
Du produzierst mich nicht.
No. So. Gut. Wunderbar. Die erste Show ist die erste Show im April? Ja,
die erste Show dieses Jahr. Das ist unsere erste Show. Willkommen zu
unserer
ersten Show. Ingo hat
willkommen zu
Binärgewitter Talk 1.
Genau.
Ausgabe 1.
Ja. Ja, genau.
Du hast wieder getrunken.
Ich trinke immer.
Okay.
Also nee, eigentlich habe ich jetzt
nur Wasser.
Ich habe jetzt 2 Tage nicht getrunken. Vielleicht ist das Problem. Also zu viel Osterwasser und dann ist man halt noch. Habt ihr Ostern gut verbracht? Wenigstens.
Naja.
Habt ihr Eier gefunden? Oder nicht?
Bin halt in dem Alter, wo ich jetzt die Eier verstecken muss. Da darf ich keine mehr finden.
Echt nicht? Ja. Ich kenne das.
Sad.
So sad. Ich kenne das Problem. So, dann kommen wir zum Blast from the Past. Außer der andere Felix will auch noch was zu Ostern erzählen.
Nee, passt.
Nee. Ostern vorbei. Eier sind gegessen.
Dort gefunden.
Ja.
Ist gut.
Wenigstens Schokoeier gegessen?
Nee.
Weil die kann man den Kindern ja auch zur Not wegessen.
Ja, aber das habe ich vor. Wenn die es nicht wissen, dass es die gibt, dann können wir die ja essen.
Ja, das Problem ist, ich hab vor Ostern irgendwie 2 Wochen oder so vor Ostern mal Schokoladeneier gekauft und ich habe die halt schon alle gegessen gehabt vor Ostern. Weil
ich kenne das, kenne ich. Ich bin da auf deiner Seite.
Ja.
Also wenn die Sachen da sind, werden die gegessen.
Ja, nee, also warum soll ich die kaufen und dann warten, bis irgendwie irgendein zufälliges Datum ist und dann sagen so, aha, heute ist der Tag, an dem ich hier diese Schokolade esse. Ist halt,
dann ist halt auch die Frage, zu welchem Tag machst du es? Zu dem einen Tag oder zu dem anderen Tag, wo Jesus was erlebt hat?
Darum
musst du halt überlegen. Ja.
Was? Genau. Jesus erlebt was? Weil nicht dann tot
irgendwas
oder
erlebt,
so?
Oder? Da kann man jetzt auch mal feiern dazu.
Ich muss, ja.
Das würde ja implizieren, dass es ihn gab.
Ja. Wenn ich Kinder hätte, würde ich auch.
Sonst würde man nicht feiern.
Ja. Wenn ich
so, man kann da einfach sowas feiern. Was hat das mit irgendeinem Typen zu tun?
Also hier, wenn ich Kinder hätte, würde ich auch in Jesus Erlebnispark gehen.
Jesus Erlebnispark? Was ist das?
Keine Ahnung.
Beste Achterbahn. Was
ist das? Das ist bestimmt coole Achterbahn. Kannst du Eier suchen.
Echt? Ich würde ja nach Big Whoop gehen.
Und dann?
Ingo, so weit sind wir noch nicht. Das hast du jetzt verkackt. Denk an die Liste und an die Sachen, die du tun musst, damit es hier funktioniert.
Okay, gut.
Wollte ich nur sagen.
Gut.
Nicht, dass du dann wieder überrascht bist, dass es nicht funktioniert.
Ja, ich bin ganz überrascht. Dann fangen wir erstmal an mit Blast from the Past.
Ja, hier, also 1. April war. Und?
Ja.
Erstaunlich ruhig war es, Gott sei Dank.
Ja.
Also ich habe irgendwie nicht viel mitgekriegt.
Ich habe nichts mitbekommen.
Ich habe genau etwas.
Eine.
Und zwar ist es die Synology Floppy Station. Und das ist schon... Das ist das Einzige, was ich mitbekommen habe und das finde ich okay.
Dass man direkt gesehen hat, dass es Quatsch ist, oder?
Ja, und
oder?
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 Ich habe noch nicht draufgeklickt. Ich klicke jetzt mal auf den Link. Ich
I would buy that.
Was könnte die Floppy Station sein?
Ja, yes, genau. Wahrscheinlich die Leute, die gar nicht mehr wissen, was Floppy sind, können sich damit auch gar nichts vorstellen. So die Generation Z denkt sich, Floppies? Hä? Was ist das? Und warum brauche ich da eine Station für? Ist das cooler, neuer, heißer Scheiß?
Ja, du kannst bis zu 4
nicht.
Floppies oder so.
Mhm.
Gleichzeitig.
Report. Das ist schon nice.
Ja. Coming soon. Okay.
Ja. Schon ganz nett.
Laufen die Floppies dann auch im Raid oder wie funktioniert das?
Steht da nicht, aber ich hoffe es doch.
Nee, ich denke nicht. Weil
das aber
Total
das
Storage Capacity steht doch da.
Ja, über 5 Megabyte.
Ja.
Ja, also, aber 144 sind dann, ja, okay.
Hm. Ja, genau.
Ja. Sind die hot-swappable? Also kannst du ja quasi...
Fragen.
Da
ist
gerade keine Knöpfe, wo man die rausbekommt.
Fragen. Stimmt. Die sind da einmal drin.
Die sind aber drin.
Die bekommst du nie mehr raus.
Die fallen da so rein in dieses Loch.
Ja. Ja. Okay, das war ein bisschen witzig. Ansonsten war irgendwie nix.
Ja. Sonst.
Google darf ja nicht mehr, oder? Die haben irgendwie letztes Jahr oder so gesagt, keine witzigen Sachen mehr.
No ja, fun. Also ich meine, das mit Ukraine-Krieg und so war jetzt auch einfach, hat man auch bessere Sachen zu tun, als blöde Witze zu machen, in Anführungsstrichen.
Von Darum podcasten wir trotzdem noch.
Was? Natürlich. Mhm. Und machen uns lustig über Dinge. Hilft ja nichts.
Dürfen wir das noch? Oder ist das jetzt auch?
Welt muss sich weiter drehen oder so.
Macht sie ja automatisch. Dafür braucht's uns nicht. Dafür braucht's uns nicht.
Ja, zum Glück. Schön, haben wir Stimmung runtergezogen, können wir weiter zu Hörer, haben uns darauf aufmerksam gemacht, das haben wir, glaube ich, auch in der Sendung gesagt hier, dass die Alternative zu Ubiquiti
genau.
Ökosystem ist dieses von TP-Link, was Omada heißt. Ich glaube, ich auf Omada bin ich das letzte Mal nicht mehr selber gekommen. Aber das
TP-Link haben wir kurz erwähnt, ja, genau.
Genau.
Aber Omada habe ich habe auch noch nie gehört, dass das Omada hieß. Ich musste ja, mich dann auch erstmal einlesen. Aber ja, das ist eine Alternative, aber du hast dann natürlich immer noch dieses Cloud-Dingy dabei. Während es bei Ubiquiti ja so ist, dass du es so nur selber hosten kannst.
Nee, dieses Omada kannst du auch selber hosten.
Ja?
Ja.
Sicher?
Sehr ziemlich sicher. Ja, ja.
Würde ich jetzt mal.
Doch. Das gibt's irgendwie, es gibt dieses Cloud und es gibt dieses selber hosten. Oder es gab's zumindest mal, weil du konntest dir so eine Box, wo das dann irgendwie drauf installiert ist. Hier, du konntest dir irgendwie so einen Controller holen und das läuft dann lokal bei dir.
Bin ich mir habe ich so nicht gelesen, aber vielleicht gab's es ja mal oder gibt's immer noch und ich bin nicht so tief eingestiegen. Ich habe es nur oberflächlich drüber geguckt, habe gedacht, ja, könnte man nehmen, muss man Cloud machen, will ich eigentlich nicht.
Ich glaube nicht, nee, es gibt diese Controller-Software und die kannst du halt selber hosten.
Okay, ja, wenn das geht, dann wäre das vielleicht eine Möglichkeit. Dann haben wir bei uns im internen Chat haben wir noch länger drüber diskutiert über die nicht von TP-Link die Dinger, sondern was hatte Marc noch vorgeschlagen? Diese anderen Teile von HPE, ne?
Also, ah, ja, ja.
Aruba, die Aruba-Teile.
Mhm. Ja. Ist das cool?
Ich hab kurz überlegt, ob ich mir so ein Ding hole. Und hab's dann doch nicht gemacht, weil ich hatte halt noch so ein Ubiquiti-Teil hier rumliegen und hab dann das alte genommen und einfach angeschraubt und gesagt, hier funktioniert gut genug. Weil, ja, jetzt doch nochmal extra was Neues kaufen, wo ich dann nicht wusste, aber ich glaube, Marc hat gesagt, das Ding hat eine eigene Oberfläche, die man lokal machen kann, da hat man halt nichts zentrale Steuerung, wenn ich das richtig verstanden habe. Oder wenn, dann müsste man das auch wieder mit einer Cloud machen. Aber da könntest du so ein Ding kaufen und irgendwie lokal steuern über ein Webinterface. Ich weiß nicht, ob man das machen will. Aber das ist wohl preis-leistungstechnisch wohl auch noch was Interessantes. Ja, Aruba gibt's auch Outdoor. Also für mich war ja wichtig irgendwie, dass es so ein Outdoor-Ding sie hat. Das schränkt dann halt schon die Hersteller so ein bisschen ein. Weil bisher ja, laufen da überall Fritzboxen und dann Fritzbox-Repeater oder so. Und wenn man dann irgendwas hat, was außen laufen will, das ja, oder soll, das ist dann schon ein bisschen einschränkend. Gut, also erstmal auf jeden Fall danke, dass es für die Leute, die da im Chat kommentiert haben. Irgendjemand hat auch gesagt, es gibt noch was von Microtik. Hat Cornelius, glaube ich, geschrieben. Habe ich mir jetzt auch nicht angeguckt. Also dieses Aruba klingt auf jeden Fall so, dass man sich vielleicht nochmal anschauen müsste, ob's das tut. Ich habe dann nach längerem Überlegen eben entschieden, ja, kauf mir doch nichts und nehme erstmal die Dinge, die ich hab, bis sie dann noch blöder geworden sind und man sich dann doch nochmal schlau machen muss. Ja. Und ansonsten, das habe ich mir aber auch nicht angeguckt, hat der Hörer auch noch vorgeschlagen, OpenWisp. Weiß ich nicht, was das ist.
Oh ja, ich hatte das mal ausprobiert.
Und?
Es funktioniert zusammen mit OpenWrt.
Ah, okay.
Und soll so eine Zentralinstanz machen. Aber es war so frickelig. Und ich habe da quasi nach 2 Tagen rumprobieren nichts zustande bekommen, wo ich gesagt hätte, okay, das ist jetzt total nice und damit kann man jetzt irgendwie Sachen zentral managen. Sondern es war einfach immer nicht geil. Also es war die Experience war nicht gut. Wenn du das quasi als Firma machst, so ein bisschen wie dieses andere Ding, diese Virtualisierungssachen von Ubuntu, ja, wenn du da quasi als Firma Geld mitverdienst, dann vielleicht kannst du da irgendwie 1000 Dinge ausrollen, aber so ist für Heimanwender, das ist nix.
Ja, und wann hast du das ausprobiert?
Vor 5 Jahren.
Ja, okay.
Könnte also das jetzt heißt, schon.
Ja.
Vielleicht ist besser geworden.
Das kann man sagen. Das heißt, deine Erfahrung ist halt so mäßig relevant, weil sie vermutlich irgendwie 1000 Releases in der Zwischenzeit gemacht haben. Und vielleicht ist es immer noch scheiße, vielleicht aber ist es auch brauchbar.
Gut, müsste man sich nochmal angucken.
Ja, hier latest release ist wohl Januar 2022, also es scheint wohl immer noch.
Okay, die machen noch weiter, das ist doch cool.
Regelmäßig was zu passieren, also vielleicht, okay. Vielleicht machen sie auch gute Dinge, vielleicht machen sie es auch einfach nur mehr kaputt. Kann man nicht sagen, ohne es auszuprobieren.
Ja, kann man nicht sagen.
Das stimmt. Aber wie gesagt, meine Experience war sehr für Profi-User, würde ich sagen. Ja. Ich habe mich da nicht zu gezählt an dem Zeitpunkt.
Weil ich meine, mit OpenWrt und dann das klingt eigentlich schon nicht so schlecht.
Ja, klingt schon nicht schlecht, habe ich mir halt auch gedacht, aber wie gesagt, das
war nicht so, naja, fair.
Ja, also wenn man sich quasi Ubiquiti das Interface anschaut und dann diese Monstrosität da, was da halt zu dem Zeitpunkt war. Aber vielleicht ist ja das Video, vielleicht gibt's jetzt so. Ja, genau. Vielleicht ist es jetzt gut.
Okay, wer aktuelle Erfahrung hat mit dem Ding, kann es ja nochmal in die Kommentare schreiben und ansonsten kommt es mal auf unsere leider lange To-Do-Liste.
Unsere Not-To-Do-Liste.
Ja. Vielleicht irgendwann mal ausprobieren To-Do-Liste.
Ja, also wie gesagt, ich habe mich dann schon damit beschäftigt und hatte aber dann irgendwie Skrupel, mehrere 100 € dafür auszugeben, das und das auszuprobieren und dann doch enttäuscht zu werden und dann.
Warum?
Naja, dann.
Ingo.
Ich überhaupt gar nicht nachvollziehen.
Kannst du nicht nachvollziehen. Du bist jetzt Podcast-Millionär.
Ja.
Was schön passiert mit unseren ganzen Podcast-Millionen, die du da einnimmst? Erzähl uns mal. Ingo.
Ja.
Erzähl mal.
Jedenfalls keine TP-Link um Mala-Dinger kaufen.
Ja, ich seh's schon.
Schade.
Schade, genau. Von dem her müssen wir schauen, was wir damit machen.
Ausgehen.
Wieder mal schön essen gehen. Mhm. Aber irgendwie haben wir uns so lange nicht gesehen, so in real life. Das ist schon ein bisschen schade. Aber dieses Jahr vielleicht wieder, ne? Weiß ich nicht, wird es einen Kongress geben?
Machen wir
mal wieder eine größere Party.
Also ich glaube ja das, also meine Vorhersehung sagt, es ist kein Kongress dieses Jahr.
Echt?
Fühlt sich gerade so an. Der Winter war quasi kacke. Dieser Winter war kacke, dann ist jetzt wieder so ein bisschen Entspannung im Sommer und dann ist wieder kacke im Winter.
Ja, dann müssen wir einfach den Kongress im Sommer machen.
Ja.
Ist das nicht das Camp?
Ja, aber das ist ja eigentlich aber nur alle 4 Jahre.
Aber das ist ja dieses Jahr nicht.
Aber genau, dann macht man es halt öfter.
Fair.
Genau. Ja. Könnt auch alle zu mir in den Garten kommen. Ist kein Problem. Kriegen die hier fast alle unter.
Auch alle Hörer?
Alle 10.000
Hörer. Wie viel Platz hast du nochmal in deinem Garten? Sehr viel Platz, oder?
Viel Platz. Ja. Okay, weißt du, Brandenburg mit einem Nichts, da ist viel Platz. Und Glasfaser
haben
wir auch.
Aber du hast doch da jetzt hier Glasfaser.
Ja, ich hab Glasfaser.
Wir können bei dir campen.
Ja, ja. Nee, wir haben ja tatsächlich von mehreren Anbietern mittlerweile Glasfaser. Also man musste nicht irgendwie erst kilometerweit schießen, irgendwo hin hier, sondern wir haben Glasfaser da.
Ja, ja geil. Ja, dann machen wir das so.
Ingo, machen wir das so.
Wir machen gut. Party bei dir.
Wunderbar. Ja, kommt alle vorbei.
Hast du Nachbarn? Nee, oder? Hast du auch keine Nachbarn?
In zwei Richtungen habe ich Nachbarn.
Wie viel Kilometer entfernt?
Ja, schon auf der anderen Straßenseite, aber.
Ups.
Da kann man ja ein
sagen wir halt,
ja, die.
Das halt mit Party machen, hilft alles nichts.
Ist nicht schlimm. Passt schon. Gut. Kommen wir zum Toten der Woche.
Ja, es sind sogar zwei Tote der Woche.
Ui.
Ja, bisschen traurig. Sad,
schon wieder. Haben wir schon wieder traurige Themen hier, oder was?
Ja.
Aber gerade waren wir halbwegs gut drauf.
Also ja. Wir waren fast so weit, dass wir jetzt beim Ingo Party machen. Und jetzt kommst
jetzt,
du.
Jetzt komme ich und ziehe die Stimmung wieder runter. Und zwar ist hier der eine Typ, der hier ganz viel für dieses BSD 386 gemacht hat. Der ist gestorben. Und der
war er schon alt oder war er noch nicht so alt?
Ich glaube, wenn er wo stand das jetzt? Er hat irgendwie, was war die Plattform? Oder war es nur im Tweet, den ich gesehen habe? Also er hat das auf jeden Fall von einer super alten Plattform auf eine super alte Plattform portiert und das da zum Laufen gebracht. Das heißt, steht da nicht in diesem Mail-Thread, aber ich gehe mal davon aus, dass er...
Also der eine war irgendwie 75.
Ja, die sind schon, glaube ich, beide alt geworden.
Okay. Ich meine, 75 ist jetzt auch noch nicht, wo man gehen muss, aber es ist jetzt auch...
Nicht uralt, aber es ist nicht irgendwie mit hier, ja...
Okay.
33 gestorben oder so. Hier...
Du meinst so dein Alter, ja?
Ja, genau. Danke. genau. Und
okay, der andere, Jack und Bill.
Ja,
genau. Die haben beide was mit BSD gemacht.
Der eine hat was für BSD gemacht und der andere hat irgendwie was auf dem PDP 11 gemacht. Irgendwelche PDP Grafiken. 11. Ja, was habe ich gesagt? Ja. 11?
Nee, PDP 11. Das ist PDP 11 kennt man nur von diesem einen Film. Ja.
Was?
Hackers?
Da bin ich zu jung. Sowas schaue ich. Warum ich schaue jetzt? Keine Filme.
Karl Koch, Mann.
Ach so. Ja, naja, gut, okay. Ja.
Na gut, dieser Film.
Ach,
naja.
Dieser eine Film. Jetzt kommst du mir noch mit Wow Holland oder so.
Was? Wer soll das sein?
Ja, genau. Okay.
Valhalla? Valhalla war diese... Oh Gott. Jetzt nicht mehr diesen Wikingern oder so?
Ja, genau, darum ging es.
Die Valhalla-Stiftung.
Nicht okay. Lass uns schnell weiter zum Untoten gehen.
Ja, ist der Untote?
Du musst doch noch hier für den Chapter-Marker das...
Ja, Ingo, du musst das richtig sagen.
Du musst das richtig sagen.
Du kannst nicht einfach nur sagen, was ist denn der Untote? Das versteht der Computer nicht.
Untote der Woche. Kategorie Untote der Woche.
Klick, zwar miteinander, ist verwirrt. Das ist auch... Das hat man schon ein paar Mal. Wenn du es zu oft hintereinander sagst, dann weißt du nicht, was du meinst.
Chapter einfügen. Klick, klick. Chapter einfügen.
Klick, klick. Das ist dieses Voice-Command. Hier, Return to Monkey Island. Das ist auch was für euch, das für alte Leute.
Ja, korrekt. Das hat mein Herz sehr, sehr erfreut, als ich das auf Twitter gesehen habe, dass Rod Gilbert getwittert hat, dass sie tatsächlich schon eine Weile dran arbeiten und es dieses Jahr noch ein neues Monkey Island geben soll. Ja. Finde ich gut.
Wie heißt das dann?
Weiß ich nicht.
Monkey Island?
Nee. War nicht das Return to Monkey Island? Gab's da nicht schon mal einen Namen?
Aber es ist tatsächlich direkt nach Monkey Island 2 soll es stattfinden. Also es soll, weiß ich nicht, wird denn die Jagd
Monkey Island
3? Es gab Monkey Island 3 und 4. Geh weg.
Ja und?
Ja, das ist so wie bei Matrix. Ja, es gab diese anderen zwei Teile.
Ja, also 4 kann man, glaube ich, wirklich ignorieren.
Nicht. Ja, 4 kann man wirklich ignorieren. Ich meine, die fucking Steuerung.
Ja,
what the fuck, man.
Das war echt scheiße.
Das war echt super retarded. Also ich meine, wir hatten da bitte nicht mitgedacht.
Ja.
Das hätten wir wenigstens einmal Test spielen können.
Bevor nee, das bei Monkey Island 3 fand ich gar nicht schlecht. Das
der dritte Teil war okay, aber der vierte Teil, die Steuerung war einfach so, nicht, so hammerbeschissen. Ja. Wer denkt denn, dass du mit Pfeiltasten den Guybrush Threepwood laufen lässt?
Ja. Nee, das war doof. Das hat mir auch nicht gefallen.
Wer spielt schon Monkey Island, wenn man gute Spiele spielen kann?
Monkey Island ist eines der besten Spiele der Welt. Ja.
Klar. Besten Spiele, wo gibt auf die Welt, ja.
Kannst du dir einreden?
Nee, kann man, das ist halt so. Weißt du?
Ja, für alte Leute schon, ja.
Ja?
Naja.
Ja? Nee, für alle Leute.
Sind ja nicht auch
für
alle
junge Leute.
Sind auch nicht alle so alt.
Ja, nee. Aber auch für junge Leute, das ist total geile Spiele.
Ja.
Ja. Also ich spiele mit meinen Kindern gerade Monkey Island. Ist total gut.
Bereitest die quasi schon vor auf den neuen Teil.
So sieht's aus. Und Monkey Island habe ich schon gespielt, da war ich so klein, war wie meine Kinder jetzt. Also es ist total gut, sage ich. Mhm. Die neue Steuerung beim Monkey Return to the Monkey Island wird jetzt nicht so sein wie damals mit hier gehe zu, öffne oder so. Und die Grafik wird auch nicht pixelig sein. Während Ron Gilbert ja mit Thimbleweed Park, haben wir auch damals besprochen, als es als Kickstarter, glaube ich, draußen war, da ist er ja den Weg gegangen, das nochmal so zu machen, Pixel Art und so. Und das wird jetzt aber beim Monkey Island, beim neuen Teil nicht so sein. Wird, wie gesagt, nach Monkey Island 2 wohl stattfinden. Deswegen habe ich vorhin auch Big Whoop gesagt, also direkt nach diesem ja, Freizeitpark, wo sie da irgendwie Le Jack besiegen, da direkt wird's dann irgendwie weitergehen.
Du meinst diesen Jesus-Freizeitpark?
Jesus-Freizeitpark, genau.
Jesus-Freizeit. Oder Jesus.
Jesus. Ja, wenn er irgendwie aus Spanien kommt oder so.
Wenn es in Spanien spielt, dann kann es relativ wahrscheinlich, dass es der Jesus-Freizeitpark ist.
Finde ich gut. Würde ich hingehen.
Ja.
Ich würde auch hingehen.
Ja, gut. Wunderbar. Ja, sonst was zu Monkey Island oder kommen wir zu den News?
Willst du noch irgendwas dazu sagen?
Nee, ich bin einfach total gespannt und warte auf die Dinge, die da kommen mögen und dass ich irgendwo Geld einspeisen kann, dass ich es endlich haben kann und spielen kann. Weil ich komme nicht wirklich zum Spielen, aber das, wenn das endlich rauskommt, da kaufen würde ich es auf jeden Fall und wahrscheinlich würde ich auch irgendwann die Zeit finden, es zu spielen, aber dauert manchmal ein bisschen. Aber da könnte man sich ja auch mal irgendwie, keine Ahnung, Wochenende irgendwie aus der Familie ausklinken und sagen, ich bin dann mal weg. Ich muss dringend Monkey Island spielen. Mal gucken. Das geht
ich bestimmt. Ich habe Obligations und ihr seid es nicht.
Ganz wichtig, ganz wichtig. Ich brauche mal Urlaub von euch. Tschüss. Ja, so nach dem Motto. Genau.
Schön.
Ja.
Gibt's da sonst noch irgendwas?
Wie?
Nee, oder? Nö. Zu Monkey Island. Gibt es noch irgendwelche anderen Spiele, die rausgekommen sind jetzt, die überraschend sind? Nee, oder?
Nee, wenn ich irgendwas interessant fand, dann habe ich das hier kundgetan in dieser Sendung. Wenn ich mal irgendwas spielen würde oder spielen würde wollen. So. Manchmal will man ja nur und findet die Zeit nicht, aber wenn es irgendwas, also zum Beispiel Thimbleweed Park, habe ich damals dann auch durchgespielt. Ja. Mhm. Kann man sich, also wenn man so auf Point-and-Click-Adventure und diese Pixel-Art-Sachen steht, dann kann man sich das immer noch holen. Gibt's bei Steam und Co. läuft auf Linux, glaube ich. Ja, lief auf Linux. Bloß der Nachfolger davon hatte dann noch so ein kostenloses Game Dolores rausgegeben, was auch in dieser Thimbleweed Park spielt. Das lief komischerweise nicht auf Linux. Weiß nicht, ob er das dann gefixt hat. Das fand ich ein bisschen blöd. Habe ich damals auch als Kommentar reingeschrieben, dass das irgendwie blöd ist, dass es nicht auf Linux läuft.
Dass er doof ist.
Ja, genau. Ich hoffe, dass das jetzt bei dem neuen
Monkey Island gelesen hat,
dass
das läuft bei ihm.
Genau. Ja, es ist wohl auch so angepasst, dass es so ein bisschen auch als mit nicht nur mit Maus gut zu steuern ist, sondern eben auch für Konsolen rauskommt. Und da ja die Steam-Konsole, Steam Deck, ja, auch auf Linux läuft, hoffe ich mal, das erzeugt schon genug Druck. So. Kommen wir zu den News.
Mhm.
Genau. Hetzner hatte irgendwie einen lustigen Festplattenausfall.
Ja.
Ja, genau. Mehr kann ich dazu aber auch nicht sagen.
Aber warum nicht?
Weiß nicht. Ich fand es aber lustig, dass das irgendwie, dass zwei Festplatten ausgefallen sind und sie damit irgendwie schon einen großen Festplattenausfall hatten. Ich weiß nicht, was da an dem Raid kaputt gegangen ist. Also ja.
Und wie viele Computer hat's dann oder wie viel Daten hat's dann mit dahin gerafft?
Ja, 1500 Snapshots, die man nicht wiederherstellen konnte. Schon ein bisschen doof. Ja. Das hat wohl einen kleinen Shitstorm ausgelöst.
Kann ich mir überhaupt gar nicht vorstellen.
Kannst du dir nicht vorstellen, dass es einen Shitstorm auslöst?
Nee. Ich habe tatsächlich eine E-Mail von Hetzner bekommen, dass sie irgendwas an irgendeinen von diesen Nodes reparieren müssen.
Ja.
Aber das war, glaube ich, was anderes. Ich habe jetzt gerade keinen Datenverlust gehabt.
Okay. Na, ich hatte kurz vorher, irgendwie 2 Tage bevor sie das gemacht haben, noch so eine Storage-Box gekündigt. Die wäre wahrscheinlich sonst auch weg gewesen.
Ja, aber wie kannst du denn quasi alle Storage-Boxen dahin raffen? Also, ich verstehe das nicht.
Ich glaube, es sind ja auch nur, also es sind nur Snapshots, oder?
Ja, es sind nur die Snapshots.
Ja, genau, nur die Snapshots und das ist nur dieses Cloud-Zeug. Das hat noch nicht mal was mit der Storage-Box zu tun eigentlich. Oder waren es Snapshots auf diesen Storage-Boxen? Ich habe es ehrlich gesagt auch nicht so wirklich verstanden, was da jetzt genau kaputt ist.
Ja, ich glaube nur ihr Cloud-Ding, ja.
Ja, ja, genau. Nur diese Cloud-Dinger.
Und dann halt auch nur Snapshots und wir sehen hier auch das Problem, oder? Via Ceph auf mehreren Festplatten verteilt. Mit ZFS wäre das natürlich nicht passiert.
Ja, genau.
ZFS wäre das nicht passiert.
Viel schlimmer ZFS wäre es nicht passiert.
Keine Ahnung. Das ist immer ein Problem.
RAID Zukunft.
Ja, es ist ja auch ein Erasure-Coding gewesen. Und ich meine, wenn du ein schlechtes hast und du das so wählst, dass beim Ausfall von 2 Festplatten das schon kaputt geht.
Ja, es sind 3. Also es ist irgendwie 2 Festplatten ausgefallen, dann haben sie ein Rebuild gemacht und während des Rebuilds ist halt eine 3. ausgefallen.
Ah, okay.
Und das hat's dann irgendwie, dann ist halt irgendwie der Zeph-Ding übergekippt.
Ja, ja.
Ja.
Ja, es ist halt immer,
ist natürlich, ne,
ist immer der Trade-off, gegen wie viele Sachen sichert man sich ab.
Mhm.
Und klar, wenn du sagst, okay, es können bis zu 2 Festplatten ausfallen, kein Problem. Schon, dass 2 Festplatten irgendwie nahezu gleichzeitig ausfallen, passiert halt schon selten. Und wenn dabei dann noch die 3. ausfällt und du halt genau eben nicht irgendwie 3 Fachreplikationen oder 4-fach Replikationen oder irgendwas hast, weil die Daten sind ja in Anführungsstrichen nicht so wie sicher, sind ja nur Backups von den Backups oder so.
Woanders, genau.
Dann ja, kann das halt schon mal sein. Das ist natürlich doof, aber.
Ist ja halt auch der Trade-off zwischen wie viel Storage du bekommst und wie viel Geld du bezahlen musst. Also
genau,
ist halt.
Genau, ja, genau. Klar, hätten sie schon sicherer machen können, aber das hätte halt dann einfach wesentlich mehr gekostet.
Kostet halt auch mehr, genau. Und das, ich meine, Hetzner ist jetzt ja schon auch eher eben nicht im was ist es? Ist eben nicht hochverfügbar, oder? Das ist einfach
etwas verfügbar.
Ja, es gibt irgendwie hochverfügbar und das andere, oder? Irgendwie so war das. Halt das, was du ultra sicher bist, dass du nichts verlierst. Aber dann kostet es halt auch einfach mehr Geld und du gehst ja aber nicht zu Hetzner. Du gehst ja zu Hetzner, weil es günstig ist und nicht.
Ja.
Ja. Und dann gibt es quasi abgebrannte Datencenter verfügbar.
Ja,
das hatten wir ja auch letztes Jahr.
Ich meine, gut, OVH ist halt auch günstig, ne? Also es sind halt die großen günstigen Hoster.
Das ist halt. Also wenn du quasi nicht georedundant bist und alle Daten immer 5-mal irgendwo anders gespeichert hast, weil einfach so viel Platz hast.
Ja, plus und du hast so ein paar kleinere Hoster, die sind halt dann einfach teurer. Und da muss man halt überlegen, was ist einem wichtiger? Ja, wenig Geld bezahlen dafür halt im schlimmsten Fall, dass mal was kaputt geht oder was abbrennt oder.
Passiert ja halt auch echt wenig. Also
ist
ja jetzt nicht so, als wäre das irgendwie jeden zweiten Tag, dass irgendwie sowas passiert. Das passiert halt
alle 3 Tage.
Nee. Genau. Deswegen hat man sein eigenes Rechenzentrum im Keller. Dann kann einem das nicht passieren.
Dann bist du einfach selber schuld.
Dann kann man das eigene Datencenter abbrennen.
Genau. Ja, deswegen hast du ja nochmal eine Spiegelung woanders.
Zu deinem anderen Datencenter.
Das abbrennt.
Nein.
Das abbrennt. Weil es eigentlich das gleiche Datencenter ist.
Genau. Ich habe ein Backup bei mir zu Hause in meinem eigenen Datencenter. Oh, und jetzt dein Haus weg. Und nun? Sorry. Ich habe keinen Backup. Woanders.
Ich habe.
Dabei ist es doch, wie ist diese Backup-Regel? 3, 2, 1. Mhm. 3 Kopien auf 2 verschiedenen Medien an 2 Standorten oder nee, wie ist es?
1 georedundant
oder so. Eins außerhalb deines Hauses oder sowas.
Genau.
Ja, 3 Kopien, 2 verschiedene Medien und 1 außerhalb, ne? Oder sowas.
So kennen wir uns also aus mit diesen Computern.
So machen wir jedes Backup.
Ja.
Aha. Klar.
Alles, was wichtig ist, wenigstens, oder?
Oder so ein Teil. Vielleicht. Und wir haben es bestimmt auch ausprobiert, dass Restore funktioniert. In den letzten 6 Monaten. Oder?
12 Jahren. irgendwann einmal hat das bestimmt funktioniert. Das muss ausreichen.
Ja, nee, das schon, Backups sind schon auch nur Backups, wenn du immer wieder mal probierst.
Wenn du Restore auch probierst.
Ein Restore so, zu machen, weil...
Oder sie zumindest auch mal neu schreibst, also nach dem Motto, ja.
Das kommt auch auf dein Filesystem drauf an. Dann, wenn dein Filesystem halt irgendwie einen Scrub hergibt, dann musst du sie nicht unbedingt neu schreiben.
Boah.
Ja.
Das ist aber kompliziert.
Weil
kann lieber Daten verlieren.
Nee, du musst einfach ein Filesystem haben, was das für dich macht und dann ist es okay.
ZFS zum Beispiel.
ZFS.
Das macht einfach diese Georedundanz für dich. Das sagt kein Problem. Ich kümmere mich darum, dass ich das hier einmal zu deiner Oma schicke.
Natürlich.
Genau. Out of the box.
Ja, es kommt mit ZFS.
Backup besser, zu Oma, out of the box.
Ja. Besser als geschnitten Brot.
Mhm.
Wie glaubst du
nicht? Z steht für Zukunft.
Ja, genau. Das Zukunftsfallsystem.
Ja, klar.
Ja.
Funktioniert dann ab 2049.
Warum? Funktioniert jetzt schon?
Funktioniert jetzt schon. Das ist ja kein Butterfest, Mann. 2049 wird es bestimmt zu Cheesefest dann endlich. Und dann kann man es auch benutzen.
Nee, wir wollen doch alle dieses andere, wie hieß es?
Cheesefest.
Nee, ja, Cheesefest wollen wir auch.
Nee, wir wollen nur Cheesefest.
Ach so, okay, wir wollen nur Cheesefest.
Oder was willst du noch? Also, erzähl mir mehr, aber...
Riser 4.
Ah, ja, 5. Okay. Mhm.
Vielleicht. 5. Warum brauchst du denn noch was an? Das kannst du einfach ZFS haben. Ist fertig.
Nee.
Das halt, kann diese Sachen.
Ja, das ist halt das Beste. Dreckiger lizenzierter Code von Oracle. Ja, das will ich nicht.
Ich höre nur Mimimi.
Ja, ich höre nur Mimimi. Ist auch Mimimi. Komme zum anderen Mimimi oder auch nicht. Alex D5.
Was denn?
Ist das doch das Lieblingsteil von Felix hier.
Ja,
der
ja.
schimpft da immer, das ist doch dieses Canonical-Projekt, was irgendwie ihm mit was? SE Linux oder nee, was hat Probleme gemacht oder was hat
Snap?
Nee,
Snap.
Ach so, dass das. Ach so, stimmt, dass die Updates einfach so eingeflogen kommen.
Ja, ja. Das ist einfach ekelhaft. Ekelhaft.
Du musst dann nicht etwa sagen, dass das Canonical Unsinn macht und irgendwie Dinge tut, die nicht richtig sind.
Upstart, Mir, genau. Dann haben sie doch noch so ein Desktop-Ding sie gemacht.
Unity.
Was, Unity? Ich glaube, es war Unity, ja. Wenn ich noch ein bisschen nachdenke, fallen mir bestimmt noch mehr Dinge ein.
Aber LXD funktioniert. Das
LXD funktioniert, das ist okay. Aber
siehst du, endlich mal haben sie was gemacht, was funktioniert.
Die hatten OpenStack noch. Das war auch so ein super Quatsch. Das ist, was ich gemeint habe am Anfang.
Stimmt. Ja, aber OpenStack war ja nicht ihr Ding. Also.
Was, von Canonical? Von wem sonst? Wer hat es sonst verbrochen?
OpenStack ist...
Canonical.
Ist,
die haben auf jeden Fall da
OpenStack war NASA und Rock irgendwas... Rockspace, oder wie die hießen, die haben sich zusammengetan, haben OpenStack gebaut und Sachen dran geflanscht ringsrum. Rackspace, genau.
Rackspace.
Und NASA. Und dann ist es immer größer geworden und dann sind halt auch Canonical und Co. aufgesprungen. Mittlerweile ist es ja schon nicht mehr ganz so wichtig. Mittlerweile machen alle nur noch Container. Aber wenn du Virtual Maschinen machst, dann kannst du entweder so eine große Lösung nehmen oder du kannst es natürlich irgendwie kleiner machen und nur mit KVM und Libvirt oder selber bauen wie Proxmox.
Hier LXD kann auch VMs.
Echt? LXD kann auch VMs? Mhm.
Das ist ein ziemlich cooles Feature, weil was du machen kannst, ist, es gibt einen LXD-Runner für GitLab. Und dann kannst du aus deinem GitLab-Job kannst du dir einfach eine VM spawnen. Super easy. Du kannst einfach über LXD, kannst du beim Image, da wo du sonst dein Docker-Image hinmachen würdest, weil es gibt ja so Dinge, die du dir dann halt nicht im Container machen kannst aus, weil es dann kompliziert wird, weil irgendwie nested und...
Genau. Oder und Security, wenn du brauchst halt einen richtigen Kernel, damit bestimmte Dinge richtig tun und du nicht da irgendwie Quatsch machen musst.
Es gibt ist nicht viel, wo du das brauchst, aber es gibt halt so diesen kleinen Edge-Use-Case, den du hast. Und dann kannst du einfach beim Image, kannst du einfach den Image-Namen und dann irgendwie noch so ein --VM oder so hinten ran machen und dann...
Und was macht der denn für eine VM? Nutzt du dein KVM oder was?
Ich
was du nicht. Fragst. Weil Dinge, eigentlich ja, ist LXD ja, ausgehen, ja? Für LXC, ne? Also für LXC-Container.
Ja, ja. Mhm. Das ist eine gute Frage, was die unten drunter machen, aber ja, ich...
Bestimmt VirtualBox.
Kann sein. Ja, also...
Schon wieder scheiß Oracle-Code.
Ich weiß nicht, ich hab, also... Wir benutzen das zum Teil und es funktioniert okay. Halt.
Aber wie es geht, wissen wir nicht.
Aber...
Ist ja auch egal, muss man ja nicht immer alles genau durchschauen, das ist eh viel zu kompliziert geworden alles.
QEMU.
Ja, okay. Ja. Also KVM.
Ja, dann also wahrscheinlich KVM.
Weil wenn du nur QEMU benutzt, dann brauchst du es irgendwie 100 Mal.
Ja.
100 oder 1000 Mal Geschwindigkeit langsamer. Weil dann quasi emuliert wie so ein Gameboy.
Ja.
Also ein Gameboy wird deine Maschine.
Ja, ich würde davon ausgehen, ist mostly KVM. Mhm. Oder KVM-like. Mhm. Aber ja, funktioniert. Also, ich meine.
Das ist doch cool.
Ja, ist eine gute Sache. Und genau, was ist die News überhaupt? Genau, hier die neue LXD5-Version LTS ist da. Wenn ich dann mal Zeit habe, ja, werde ich das mal updaten und mal probieren, ob das besser funktioniert oder schlechter. Genau, gibt so Dinge wie Disk-Hot-Plugging, USB-Hot-Plugging. Du kannst Dinge starten, auch wenn du ein Degraded Network State hast. Irgendwelche Cluster-Mode-Dinge. Sie haben das Refreshing von Storage-Volumen besser gemacht. Sie haben das Cloud-Init gereworked. Ich glaube, da haben wir auch einen komischen Workaround, den man dann mal zurückbauen kann. Für Instances-IDs, die du im Cloud-Init bekommst. Ja, das Networking ist ein bisschen gereworked.
Okay, also schöner, schneller schon, wir weiter.
Ja, sieht schon so aus. Wie gesagt, ich bin jetzt noch nicht dazu gekommen, das mal auf dem Testsystem, ja, weil keine Zeit, aber sieht eigentlich ganz, ganz okay aus.
Okay.
Genau. Und genau, der Schmidtlauch möchte noch darauf hinweisen, weil Ingo gefragt hat, was Canonical sonst noch verbrochen hat. Hier Bazaar zum Beispiel. Wir erinnern uns alle, dass dieses Distributed Version Control System, was sich sehr durchgesetzt hat, was super gut war.
Ja, das hat sich durch alles durchgesetzt, zum Beispiel. Ja.
Hier Launchpad. Launchpad ist auch sehr gut.
Ja. Ja. Es ist jetzt auch nicht schlecht, aber sie verwenden es auch immer noch an vielen Stellen, weiß nicht. Boah, funktioniert.
War es einfach nur genug. Desperation.
Ja, ist wie hier. Sag jetzt nix. Ich reiß mich zusammen. Gut, weiter. Dinge, die wir auch sehr gut finden. Hier, OpenSSH.
Ja. Wunderbar.
Neue Version finden wir, können wir uns da, glaube ich, alle drauf einigen. OpenSSH. Bestes SSH.
Bestes SSH, genau. Mittlerweile ist einziges anderes? SSH. Nee.
Doch.
Gibt bestimmt noch andere,
klar,
oder?
Klar.
Open dieses, SSH Alternative.
Ja. Hier, wie heißt Bear, das? Gibt doch so ein Drop, kommerzielles klar. Oder so?
Drop Bear, genau.
Drop Bear.
Genau, das ist auf dem Embedded-Kram überall drauf.
Was haben wir noch? COP SSH.
Es gibt schon ein paar SSH-Implementationen.
Wolf SSH.
Aber fairerweise muss man sagen, also ja, in den meisten Fällen ist es vermutlich halt schon Open SSH. Mhm.
Außer du hast so ein Krebel-Router-Teil.
Ja.
Dann ist ganz wahrscheinlich Drop-E.
Zum Beispiel, genau. Ja, auf jeden Fall. Hier, dieses Open SSH ist in Version 9 rausgekommen. Und warum finden wir das gut? Weil haben wir ja bestimmt auch schon ungefähr dreimal drüber geredet hier. Sie haben jetzt endlich von dieses Legacy SCP-Protokoll ja noch nicht ausgebaut, aber der Default hat jetzt gewechselt von diesem Legacy SCP-RCP-Protokoll zum neuen SFTP und mit neu meine ich das vermutlich auch schon seit 90er drin oder so. Genau. Und warum ist das zum Beispiel gut? Es gibt dieses, wie heißt das Projekt? Go Crazy, glaube ich. Genau. Und da ist halt auch irgendwie ein, halt so eine SSH-Implementation mit Go drin. Und die unterstützt halt das SFTP Subsystem. Und dann konntest du aber nicht einfach SCP drauf, weil das halt standardmäßig mit deinem OpenSSH noch dieses alte SCP-RCP-Protokoll verwendet hat. Und jetzt funktioniert es halt einfach. Und ja, ist schon ganz gut. Außerdem, ja, es war auch langsam Zeit, dieses alten Kram loszuwerden.
Ja.
Genau.
Ja.
Ich glaube, das ist so das größte, ja, größte Neuerung. Und dann gibt es irgendwie sonst noch ein paar Features. Ja, irgendwie so Copy Data Extension im SFTP, dass du serverseitig kopieren kannst, zum Beispiel. Also, dass es nicht irgendwie File runterladen muss und wieder hochladen muss, wenn du das von Folder A in Folder B schiebst.
So wie wenn du es Samba-mäßig machen würdest, geht ja mittlerweile auch, dass du es direkt machst irgendwie, wenn es von einem Linux-Client zu einem Linux-Client geht, Muss es auch nicht mehr hoch und runter laden, sondern das kann der Server direkt machen, solche Geschichten.
Ja, genau. So ein Kram, Bugfixes, was man halt so haben will. Ja. Genau, gutes Release, kann man machen, kann man updaten. Ich habe gesehen, ist schon in FreeBSD Head.
Apropos FreeBSD.
Genau.
Gibt's da noch mehr Sachen?
Habe ich eine tolle Überleitung gemacht.
Super. Erzähl mir mehr von deiner Überleitung.
RC3 ist draußen von 13.1. Könnt ihr ausprobieren. Das funktioniert. Ich habe mir sagen lassen, es funktioniert besser in, wenn ihr das auf dem Mac in der VM, also hier auf der, was ist das für eine Architektur, diese AA, ja, dieses ARM-Ding. AA64.
Okay. 64er ARM geht's besser.
Genau, 64. In der Virtualisierung. Ich weiß nicht, ob es auf Nicht-Virtualisierung überhaupt Probleme gemacht hat.
Ich nehme mir einen Mac und virtualisiere dann einen FreeBSD.
Ja, warum nicht?
Ah, warum?
Okay. Weil VMs?
Hä? Ja, also ich habe jetzt
halt
tatsächlich
Workload und dann wirst du was ausprobieren in deiner VM und dann hast du halt eine VM.
Yeah.
Also ich glaube nicht, dass du auf deinem Mac-Laptop, dass du den als Server irgendwie in die Ecke stellst und dann FreeBSD drauf installierst, oder?
Nee, aber warum sollte ich Ja, aber warum probiere ich es überhaupt aus mit meinem Mac? Mein Mac will ich doch zum Arbeiten und nicht zum Dinge ausprobieren.
Hä? Probierst du nie Dinge aus beim Arbeiten, Ingo?
Doch, aber nicht mit dem Mac.
Ingo kann einfach Sachen. Der macht die und dann sind die fertig.
Ja, du hast halt einfach, du arbeitest halt einfach nicht mit dem Mac. Das sehe ich ja ein, mache ich ja auch nicht. Aber trotzdem existiert dieser Use Case, oder? Für Leute, die einen Mac haben.
Ich müsste das unbedingt ausprobieren auf dem Mac.
Nee, aber wenn du einen Mac hast, und du das in der VM installiert hast und du Dinge in der VM machen willst, dann funktioniert das jetzt halt wohl besser.
Überhaupt, also es funktioniert besser als gar nicht. Für mich klang es so, als funktioniert es jetzt besser als alles andere. Also besser als geschnitten Brot, nur in macOS.
Keine Ahnung, ich habe ja keinen Mac. Ich habe ja nur gesagt, Leute haben mir das erzählt, dass das vorher war halt irgendwie das Problem, dass das irgendwie richtig schlecht funktioniert hat, weil es irgendwie CPU auf 100% hochgedrückt hat und irgendwo.
Okay, also es funktioniert jetzt überhaupt mal. Sagen wir so. Vorher konntest du es gar nicht verwenden, jetzt kannst du es irgendwie verwenden.
Jetzt kannst du es vermutlich benutzen. Ich gehe so davon aus. Aber also warum man das, also ich meine, ja, ich installiere das auch einfach auf meinem Server direkt native, ohne VM, ohne, aber ich habe auch kein 64-Bit Armboard, leider. Weil Hardware und schwierig und
ja.
Wissen schon.
Die ganzen interessanten Sachen gibt es gerade nicht zu kaufen, Chipmangel. Mir hat ein Kollege letztens erzählt, der wollte, weil es bei Heise stand, macOS auf seinem Windows, also eine macOS VM auf seinem Windows machen. Was man dazu braucht, ist nur das Windows Linux Subsystem, X-Server und KVM und alles. Und ich habe hier jedes Mal so eine Waffe, noch ein richtiges Linux und macht es da drauf.
Ja. Und er gesagt, nein. Das ist nicht viel einfacher so.
Nein, ich hasse mein Leben, ich will das jetzt tun.
Ich habe echt diesen Artikel gelesen von Heise. Hab gedacht, kann man schon so machen. Also ich kann mir erstmal das Windows Linux Subsystem installieren, kann mir dann darauf KVM kompilieren und alles so einstellen und mir einen X-Server besorgen und schieß mich tot und mir dann hinten durch die Brust durchs Auge auf bei einem Windows eine KVM virtuelle Maschine erstellen, in der ich dann ein macOS installiere. Aber dann habe ich diese Skripte gesehen und habe gedacht, Wahnsinn, das ist ja mittlerweile einfach geworden. Also jetzt nicht auf Windows-Ebene, sondern es gibt in diesem Ding gibt's halt, wie mache ich das auf Windows? Es gibt aber auch diese Shell, wie mache ich das einfach auf einem Linux? Und du führst sie einfach aus, er lädt irgendwas aus dem Internet, macht dein KVM auf, also die QEMU-Umgebung, und du kannst dir dann macOS da installieren. Und ich meine, ich habe das letzte Mal, als ich das vor vier Jahren oder so ausprobiert habe, 4-5 Jahren macOS zu installieren auf meinem Linux, war das irgendwie noch, boah, du musstest dir erst da den Bootloader besorgen und da das zusammen basteln und die richtigen Einstellungen und das und aus Versehen musst du irgendwie, also musst du irgendwelche Sachen auslesen oder aus geheimen Quellen irgendwas zusammenbasteln, Voodoo-mäßig, und dann funktionierte es. Jetzt ist es einfach, du startest dieses Shell-Skript, das lädt sich einfach ein paar Sachen aus dem Internet. Du stellst irgendwie noch ein, wie groß soll die Festplatte sein, die dieses macOS dann hinterher hat, und zack, fängt er an, das zu installieren. Wählst noch irgendwie aus, ja, welche Version du haben willst von macOS, ob die neueste oder 1, 2, 3 von den alten. Das fand ich schon krass und das hat einfach funktioniert. Ich habe es ausprobiert, er hat ein bisschen gerödelt und zack, hat er das aufgemacht, hat es dann installiert. Und damit,
aber dieser Voodoo, der passiert ja immer noch. Du guckst einfach nicht genau hin, ja. Du verschließt ein bisschen deine Augen, wartest, dass es vorbei ist, und dann machst du die Augen auf, das ist ja macOS. Toll.
Fand
ist halt schon auch genauso fragil, wie man sich das dann auch vorstellt, ja. Das funktioniert wahrscheinlich jetzt die nächsten 2 Wochen. Und dann brauchst du aber das Update von diesem Skript, weil es sonst nicht mehr tut.
Nee. Also, das, wenn das einmal installiert hat, ist nicht das Problem. Das Problem
ja, genau.
Ist
dann, aber
nur, wenn du
wenn
in deinem, wenn du in deinem macOS tatsächlich ein Versionsupgrade machst, also was ich von der Version 11 auf 12 oder 12 auf 13, wo auch immer die gerade sind, dann kann es halt kaputt gehen. Und natürlich muss man bei ein paar Sachen aufpassen oder muss dann noch ein bisschen Hand anlegen, weil Apple natürlich erkennt, dass das jetzt kein richtiges macOS auf einem Mac-Hardware ist. Da muss man noch ein bisschen was dazu hacken oder basteln, dass du dich dann auch mit einer Apple-ID da anmelden kannst und Dinge tun kannst. Das habe ich jetzt nicht mehr gemacht. Ich war schon erstaunt, dass du einfach, wie gesagt,
Play Store runterladen kannst,
ja,
oder was?
Dass du echt nur noch einfach diese Shell startest, sagst, welches macOS willst du haben, und er rennt los, und dann musst du halt noch kurz deine Festplatte formatieren, na gut, also deine virtuelle, und er läuft dann los und installiert alles, und dann hast du einen macOS, wenn du es brauchst. Also, ist schon ein bisschen cool.
Ja, aber
dass das Leute jetzt auf Windows machen wollen.
Willst du ein macOS? Sagst du mir jetzt, ich muss ein macOS installieren? Das verstehe ich jetzt gar nicht.
Das verstehe ich auch nicht. Ich habe nicht gesagt, dass du eins installieren musst, aber was weiß ich, vielleicht hast du irgendeine Applikation, die nur auf macOS läuft und eben nicht auf Linux direkt. Oder dann ist ja gut. Es war jetzt einfach nur das, just for fun, beziehungsweise weil der Kollege gesagt hat, er will das auf Windows machen, und der braucht dazu. Das kann nicht machen.
Installiert dir zuerst mal auf deinem Windows ein Linux, und dann kannst du, und viel Spaß und los.
Ja, genau. Und da habe ich gedacht, das ist so.
Ja. Kannst du das noch verlinken?
Ja, ich suche das nochmal raus, weil gesagt, das war so ein heißer Artikel, aber ich kann auch dieses direkt, also es ist ein GitHub-Projekt, da kann man sich die Sachen runterziehen. Findet diese Shell-Konfiguration oder diese Skripte, kann mal kurz reingucken, was es tut. Es lädt sich halt Sachen von den Apple-Servern und baut dir dann halt die VM zusammen.
Ja, finde ich war gut.
Cool. Ja. Also falls man mal ein macOS braucht für irgendwas,
halt, kann man das tun. Keine Ahnung, warum man das jemals für irgendwas, aber.
Ja, wenn du halt irgendwie einen Fehler nachstellen willst, weil du dein einer macOS-User sagt halt, oh, das funktioniert aber nicht bei mir.
Genau, funktioniert in meinem Safari nicht. Und du denkst, was, Safari? Ja, genau. Moment, ich habe da was. Ich boote mal kurz mein Mac.
Ja, oder du hast halt irgendwie so ein Shell-Skript gebaut und dann sagt er, ah ja, hier, das funktioniert aber nicht auf meinem macOS. Und das ist unglücklicherweise dein bester Freund. Du möchtest ihm auf jeden Fall helfen.
Mein bester Freund ist macOS-User.
Ja. Hilfe! Das, weißt du, Hilfe, mein bester Freund ist macOS-User.
Ja. Dann ist er nachher zumindest nicht mehr dein bester Freund, oder? Also ich meine, da muss man dann schon konsequent sein.
Nein, so schlimm sind wir nicht. Ich finde Leute, die macOS verwenden, schon noch besser als die, die Windows verwenden.
Das ist mir eigentlich egal.
Wieso? Das macOS ist wenigstens so ein BSD.
Ja, aber also, ich sage mal so, solange ich nichts damit zu tun habe, können Leute benutzen, was sie wollen. Wenn sie irgendwas von mir wollen, dann sollen sie gefälligst einen Linux benutzen, dann ist okay. Dann helfe ich ihnen auch gerne, wenn sie ein Problem mit haben. Und sonst müssen sie halt selber schauen. Sage ich jetzt so, dann muss ich irgendwie Windows-Support für meine Eltern machen. Naja.
Ey, guck, das. Ja, irgendein Tod muss man ja sterben.
Ja, keine Ahnung.
Wobei, ich habe tatsächlich über Ostern musste ich tatsächlich auch Linux-Support leisten. Ich kann da dieses eine Programm nicht installieren. Ich kenne mich damit noch nicht aus. Moment, kein Problem. Hier, gib mir mal kurz dein Root-Passwort. Sudo, zack, 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 tut. Dann sitzen sie immer da und denken, oh, jetzt hast du ganz viel Magie gemacht, aber es war eigentlich nur apt-get, update, apt-get, install. Irgendwas anpassen, zack, läuft.
Stack Overflow, zack, fertig. Ja,
also es ist tatsächlich lustig, wo mittlerweile auch, da kommst du irgendwo in Bayern vorbei und musst mal schnell noch Linux-Support leisten. Also es war ein bisschen witzig, fand ich. So, Ostern.
Solange es schnell geht, ist auch in Ordnung.
Ja,
aber wenn es dann kompliziert wird, ist es immer doof.
Ja. Und bei einem Raspberry Pi musste ich auch kurz was machen. Also man hat schon überall irgendwie, man kommt über Ostern in mehrere Familien rein und muss überall Linux-Probleme lösen. Also bei Windows wissen die Leute ja schon, dass ich immer sage, deine Windows-Probleme löse ich nicht, ich habe keine Ahnung, ist mir völlig wurscht. Und jetzt kommen sie schon mit, ich habe so ein Raspberry Pi.
Ja, ich habe jetzt hier
ein
Linux installiert.
Und da kannst du ja schlecht Nein sagen. Da kannst du ja nicht sagen, da
kenne ich mich nicht aus.
Genau. Nee, also ich musste tatsächlich ein Raspberry Pi-Problem lösen war es Ubuntu? Ja, ich glaube, es war Ubuntu. Ja. Und ein Ubuntu was installieren und konfigurieren über Ostern. In unterschiedlichen Familien. Also es war sehr lustig. Setzt sich durch. Leute, wir arbeiten an der Weltherrschaft. Es wird. Ich sag euch das.
Nur noch 20 weitere Jahre.
Solange der Ingo quasi bei allen Leuten Support gibt, dann wird's auch.
Ja.
Du musst nur einmal überall vorbeigekommen sein, in jedem Haushalt, um alle Raspberry Pi Probleme zu lösen und dann zack, fertig.
Finde ich gut, ja.
Das finde ich auch nice. Danke, Ingo.
Ja, genau. So, dann, was passiert bei Twitter? Also außer, dass Elon Musk Twitter kaufen will.
Stimmt, das soll passieren.
Elon Musk will Twitter kaufen.
Ja.
Also war das unsere News? Nee, oder?
Erst hat er 10% gekauft und dann hat er gesagt, naja, ist ja so billig das Teil, ich kaufe mal das Ganze.
Nee, zum Glück haben sie vorher Twitter Undo eingeführt.
Genau,
jetzt damit er seine Tweets damit er das zurückmachen kann.
Einfach löschen.
Nee, die News ist nicht, dass es jetzt bei Twitter die Möglichkeit gibt, deine E-Mail, dein Chat-Ding zurückzuziehen oder dein Tweet, sondern wie es quasi gemacht wurde und quasi die erste Implementierung nach wie lange gibt es das jetzt?
Was, Twitter?
Wie viel, 12 Jahre oder sowas gibt es Twitter?
Länger.
Oder noch länger?
Länger.
Ja, haben sie jetzt quasi Undo angeführt und wie sie es gemacht haben ist, sie haben quasi ein 20 Sekunden Delay, was in deinem Browser quasi über Set Timeout ausgeführt wird. Und wenn du dein Browserfenster vorher zumachst, dann wird der Tweet nicht abgesetzt.
Okay, das ist nicht wirklich ein Undo, aber...
Ja, das genau das, ja. Das ist einfach so shit, ja. Und die haben da keine Ahnung, wie lange sie da bestimmt gebrainstormt haben, um diese tolle Funktionalität so einzubauen. Und am Ende ist es halt einfach nur richtig, richtig kacke gemacht. Und das soll quasi einfach nur ein bisschen Encouragement sein für alle Leute, die jetzt sagen, so, oh, das Feature ist aber gar nicht gut genug. Du guckst einfach da auf Twitter, wie sie an du gebaut haben und denkst so, nö, ja, wir können eigentlich alles shippen. Ja. Das ist einfach scheißegal. Und ja, fand ich nice.
Ich fand das sehr nice,
wie shittig man was bauen kann und das ist, alle sind trotzdem happy irgendwie, auch wenn es scheiße ist.
Das reicht ja auch.
Good enough?
Ja, genau, es reicht. Es ist quasi gerade gut genug, aber man hätte es auch echt besser machen können als Twitter mit keine Ahnung wie viel 1000 Developern, die sie da haben, oder 100, ich weiß gar nicht wie viel.
Ja, wobei es ja halt auch so ultra distributed und so ist, glaube ich, auch nicht.
Man hätte es trotzdem besser machen können.
Ja, natürlich kann man es besser machen, aber es ist halt nicht trivial. Das ist halt das Problem.
Und du meinst, die Lösung war quasi trivial genug, dass man es einfach ausrollen kann, oder was?
Die Lösung ist halt super trivial und darum kannst du das einfach machen.
Darfst halt nicht im Browser zu machen. Ja. Aber wer macht es schon?
Ja. Ich meine. Ja, also.
Mhm. Ja, nee, ist, wie gesagt, fand ich ganz cool. Twitter hat 5500 Employees.
Ja.
Okay. Sind wahrscheinlich nicht alles Entwickler, aber 1000 Entwickler werden sie schon haben oder so.
Ja,
das ist dann halt irgendwie Sales oder so.
Ja, glaube ich nicht, das sind weniger als 1000.
Was sagst du jetzt so?
Ja, sage ich jetzt so, werde ich wahrscheinlich recht haben.
Vermutlich schon, ja. Ich nehme an, Großteil ist irgendwie Sales, Marketing, keine Ahnung was.
Ja, es gab wahrscheinlich nur diesen einen Prakti, den sie jetzt eingestellt haben, um dieses Feature-Face zu bauen. Ja, da hatten halt alle keine Zeit, was soll man machen,
Die mussten Geld verdienen.
Und er hat gesagt, ja, du musst jetzt dieses Anu-Feature bauen, und hat das quasi in seinen 3 Monaten Praktikum fertig gebaut, und die haben es einfach geschippt.
Fertig. Das sieht gut aus. Nice, nimm mal.
Funktioniert. Keine.
Gut genug.
Ja.
Ja, nice.
Ja, cool.
Also ich find's auch cool. Einfach quasi Sachen fertig machen, egal wie beschissen man denkt, dass diese Lösung ist. Muss einfach nur hier hingucken. Auf den Rest der Welt. Alles hält quasi nur aus Versehen zusammen.
Ja, hier Chat sagt auch, die Leute, die da tatsächlich Software bauen, die mussten halt diese NFT-Profilbilder machen. Die hatten keine Zeit, einen Anduin zu bauen.
Stimmt. Das kann gut. Kann ich mir gut vorstellen, auf jeden Fall. Ja. Sehr, sehr gut.
Das ist halt, du hast deine Product Roadmap und dann hast du hier irgendwie dieses Undo-Feature und dann so,
seit
ja,
zwei,
also komm.
12 Jahren in der Pipeline.
Ja, komm, wir planen hier mal hier ein Enabler oder so, wo wir das mal showcasen in 2 Tagen. Und hier, zack, das ist die Lösung. Viel Spaß.
Und jetzt seid glücklich. Haltet die Fresse alle. Das ist fertig.
Ja, ich meine, Problem solved.
Achso, genau. Und jetzt, das andere war noch Elon Musk, aber über den muss er nicht reden. Diesen Whack-Job.
Nope.
Das ist halt der reichste Mensch der Welt. Der kann sich alles Mögliche leisten. Also, alles erstmal.
Ingo, wir wollten nicht drüber reden, und jetzt redest du
hier
darüber.
Weiter. Was ist das nächste hier?
Themen haben wir nicht. Dann kommen wir zum Meme der Woche.
Nice. Hier Grafana.
Grafana?
Grafana.
Grafana. Das beste Grafana der Welt.
Das beste
Grafana ist sehr nice.
Grafana ist echt nice. Aber es funktioniert noch nicht mit Go 1.18. Und den neuesten Alerts. So, anscheinend sieht so aus. Die haben dieses Alert-System umgebaut von irgendwas Alert
schon wieder.
Welchen anderen? Nee, nicht schon wieder.
Das haben sie schon länger, genau.
Ja,
wollte schon sagen. Die haben relativ, also schon seit längerer Zeit so ein Alerting mit eingebaut in ihrer UI.
Na, schon, genau. Die haben ja vorher einfach das, wo du tatsächlich an den Graphen das irgendwie machen konntest und dann haben sie es umgebaut für Grafana 8, ne? Dann konntest du das Neue und das Alte benutzen, konntest du überlegen, was du machst und jetzt gibt's nur das Neue oder wie?
Nee, für Grafana 9, glaube ich, wird's dann nur noch das Neue geben.
Oh,
und jetzt
Scheiße,
für
da muss ich alles umbauen, habe ich keinen Bock drauf.
Ja.
Und dann niemals updaten, zack.
Niemals updaten, genau.
Benutzt doch irgendwie ein Debian, da hast du doch nochmal 20 Jahre Zeit, dass das passiert bei dir.
Korrekt.
Ja, ich nur lacht, aber weiß ganz genau, dass es die Wahrheit ist.
Nee, also hier das Problem ist, hier Hörer, also ich benutze das ja auf FreeBSD. Und
mein Beileid.
Ja, nee, funktioniert gut, danke. Ich benutze aber auch noch nicht das neue Alerting System, ich benutze auch noch das alte. Aber es ist wohl so, also es sind jetzt halt bei den, irgendwie hier Go 1.8 ist halt draußen und sie sind halt hingegangen und haben alle FreeBSD-Ports auf Go 1.8. Stimmt, das war auch eine News. Haben wir hier gar nicht drin, aber Go 1.8 ist released anscheinend. 15. März. Das heißt, sie haben halt alle Ports mal hochgezogen und gesagt, so hier läuft auch mit 1.8. Und stellt sich halt raus, dass das mit Go 1.18, Entschuldigung, ich habe glaube ich immer 1.8 gesagt, ist 1.18. Und den neuen Alerts irgendwie, das startet nicht mehr so richtig und du bekommst so Fehler und funktioniert nicht so. Alles okay. Gar nicht so cool und ist auch in der neuesten releaseden Version, die Grafana 8.4.6 oder so, ist halt auch immer noch nicht so richtig gefixt. Das heißt, der aktuelle Patch, der da in diesem Bug-Tracking-Ding sie drin ist, ist halt auf 8.4.6, aber mit Go 1.17. Und ist ein bisschen schade, aber so ist es halt. Da müssen sie nochmal nachfixen und wir haben da ein bisschen Zeit investiert, das irgendwie herauszufinden. Und aber alles gar nicht so gut. Dinge sollten einfach besser funktionieren.
Immer besser funktionieren, ja.
Aber
das finde ich auch.
Ja, solange du halt nicht
was nichts kostet, kann nichts sein.
Du kannst einen Grafana-Support-Vertrag
machen. Was wolltest du sagen?
Du kannst doch einen Grafana-Support-Vertrag. Komm, hier, Grafana-Pricing. Grafana-Pricing.
Stimmt.
Da kannst du bestimmt Geld für ausgeben. Also.
Ja, natürlich. Du kannst es entweder Cloud kaufen, das Ding, oder es lokal mit Support betreiben.
Stimmt, ne? Du kannst hier auch einfach in der Cloud direkt. Shit. Und dann ist es auch nicht dein Problem, das mit Go 1.8. Das läuft dann vermutlich noch mit Go irgendwas. Mit Go irgendwie
1.8. Halt. Nicht 1.18.
Ja, nicht 1.18, sondern irgendwas Älteres.
Ja, 1.8, was du gesagt hast.
Ja, zum Beispiel. Genau. Und ja, du kannst, was hier Chat sagt, logischerweise kannst du den Port auf die alte Version pinnen, aber ist halt scheiße. Also, warum will man nicht die neueste Version? Also.
Ja, weil es nicht funktioniert. Das ist relativ einfach.
Ja, schon, aber sie haben hier zum Beispiel ganz irgendwie 20% Performance Improvement auf ARM64.
So,
tja, das heißt schon, wenn du ARM64 User bist, dann willst du vielleicht schon hier das neue Go haben. Aber ja, shit do I know.
Mhm.
Außerdem ja. Ja, nee. Will man einfach haben, finde ich doof.
Okay, aber hilft jetzt nichts, musst du abwarten.
Ja, also es gibt jetzt hier irgendwie diesen Patch und jetzt müssen wir jemanden finden, der das committen möchte. Dass das andere, dass das andere Mimimi, dass dieser hier, der Prozess und so, kein Fan.
Ja.
Und das Bugzilla-Scheiße, habe ich bestimmt auch schon mal gesagt.
Ja, mehrfach.
Ja, öfter mal, genau, immer wenn du damit zu tun
hast. Ja, jedes Mal, wenn ich es benutzen muss, denke ich mir halt auch echt, what the fuck.
Gut.
Schön.
Ja.
Ich habe wieder eine Story von Ostern.
Mhm.
Vom Pferd. Also, ja, das auch. Also irgendwie, nicht nur Weihnachten muss man irgendwie die Sachen von den Leuten fixen, sondern auch zu Ostern. Ich habe da gab es so ein Synology NAS und scheinbar irgendwie, keine Ahnung, Synology hört auch irgendwann auf, neue Sachen zu portieren auf seine alten Billig-NAS, keine Ahnung. Jedenfalls habe ich da meine Festplatte angeschlossen, meine USB-Festplatte, weil ich was auf das NAS kopieren wollte, sollte. Klar, eine ganz normale X4 formatierte Festplatte, die wir halt alle zuhauf zu Hause haben, und dann sagt dieses blöde NAS, also sagt erstmal gar nichts dazu. Da musst du dich per SSH einloggen und dann mal reingucken in dem Mask, was macht es denn? Was hat es denn? Und dann sagt er so wie could not mount RDWR because of unsupported optional feature 400. Gut, muss man halt.
Weiß man ja, was das bedeutet.
Erstens weiß man direkt, was es bedeutet. Zweitens hat man ja Gott sei Dank das Internet an seiner Seite und findet dann halt auch einen Artikel, wo drin steht, ja, das ist halt ein Feature von X4 mit irgendwelchen Metadaten und das unterstützen halt die alten Kernel-Dinger nicht. Updaten sie doch das Ding. Und ich sehe, ja, das ist halt ein scheiß NAS, da kann ich jetzt nicht irgendwelchen Kack updaten. Ich habe natürlich kurz geguckt, ob es zufällig ein Update gibt, aber es hängt halt auf irgendeiner alten Version rum, wird nicht mehr geupdatet. Geht nicht. Ja, blieb nur übrig, tatsächlich bei diesem X4 auf meinem Laptop zu sagen, ja, schalte mal dieses Metadaten-Feature aus, da rüttelt da irgendwie auf dieser 4 Terabyte Festplatte, keine Ahnung, eine halbe Stunde rum. Dann hat er ausgeschaltet und dann konnte ich laden, dann konnte ich es reinstecken in das NAS und dann hat es tatsächlich auch mein X4 geladen, aber das ist doch doof, oder? Also jetzt mal ehrlich, ich meine die Festplatte, keine Ahnung, wann ich sie formatiert habe, aber ist bestimmt auch schon wieder ein Jahr her. Das hat mich etwas...
Hättest du auf dem Debian formatieren sollen.
Hätte ich mal auf dem Debian old stable formatieren sollen, ja.
Oder direkt auf diesem NAS einfach.
Ja, aber es waren halt...
Kannst du ja reinstecken und dann sagt er, hier, wollen Sie formatieren? Und dann sagt er so, ja.
Ja, dann wird er wahrscheinlich mit X-FAT, nee, wie heißt
das? X-FAT
formatieren.
Ist doch scheißegal, hauptsache es funktioniert, oder? Ist er jetzt im Kernel und so?
Ja, aber nicht im Kernel von diesem alten System.
Das stimmt, ja. Da ist wahrscheinlich mit Fuse gemountet. Und darüber läuft dann das Raid irgendwie. Fuse-Raid.
X-FAT-Raid.
X-Fuse-Raid. Bam, los geht's. Ja.
Genau, nächstes Mal wieder X3 oder X2 formatieren. Da passiert so ein Scheiß nicht. Das kann wenigstens jeder Dreck lernen. Also bis auf Windows oder so. Gut. Selbst Ceph und ButterFS kann ich unter Windows verwenden. Gut. Also das war mal Mimimi. Komische unsupported Features von irgendwelchen billigen NASOs.
Ja. Nee. Aber ich finde die Fehlermeldung.
Was war der Kernel da eigentlich?
Ich habe nicht nachgeguckt.
2632 aber.
Nee, ganz so alt war es nicht.
Das garantiert. Ich denke schon.
Nee. Ich denke auch. Das ist der einzige richtige Kernel.
Der einzige Kernel. Ja. Jetzt 2642.
Sonst, also nachher gab es auch keine neuen Kernel mehr.
Vorher gab es den auch nicht, aber von dem her. Ich glaube, die sind nur bis 40 gekommen, ne? Ich glaube 2640 oder was war das letzte? Ja. Irgend sowas.
Ja.
Deswegen. Einfach mal auf 42 aufrunden. Weiter geht's. Lesefunk. Bevor wir uns an dieser dummen Stelle verzetteln, kommen wir zum Laserfu.
Hier, kleiner Community-Blogpost-Dingsy von Wacom. Die Leute, die diese Tablets machen. Und.
Also nicht die Tablets, die ihr jetzt denkt, sondern die, auf denen man zeichnen kann.
Genau, die Tablets, wo man so einen Stift nimmt und dann drauf malt.
Was heißen die denn? Schreibe.
Ja, es heißt schon auch Tablet.
Ein Grafiktablett.
Ja, genau.
Genau.
Ja.
Ja. Und, Und warum sind sie cool? Weil sie halt echt viel für den Linux-Support machen. Und die Dinger, die ich in der Hand hatte, die kannst du halt auch wirklich ziemlich easy auf dem Linux zum Laufen bringen, dass es funktioniert hat. Mein Problem ist halt, ich kann halt auch sonst nicht zeichnen und so. Ich habe jetzt den Use Case wie nicht, meine Handschrift und so ist halt auch ultra hässlich.
Deswegen lieber nicht machen, ja.
Ja, ich habe jetzt wieso nicht den Use Case, aber ich finde es halt super cool, dass die echt viel für Linux machen und schauen, dass das Zeug mit dem Linux-Kernel einfach funktioniert und so. Ja, sind gute Leute, kann man nichts sagen. So ein kleiner Blogpost, was sie halt so machen.
Genau, malen da auch mit Greta wahrscheinlich, wenn ich das richtig sehe.
Greta.
Ich glaube, das
Greta.
Supports halt wirklich alles, auch irgendwie hier Blender und wer ist das andere? Maya, glaube ich, oder hier GIMP.
Nee, finde ich gut. Also das letzte Mal, dass ich ein Wacom-Tablet verwendet habe, ist auch, glaube ich, 10 Jahre her wieder. Aber auch ging damals auch unter Linux schon. Wobei ich nicht weiß, ob das schon selber Wacom-Support war oder nur Community Reverse Engineered, weiß ich nicht. Aber es hat damals auch schon funktioniert. Aber das sieht ja jetzt schon richtig, also die Bilder, die da sind, das ist ja, ein Tablet ist ja fast ein Witz, das ist ja ein großer Monitor, auf dem die rummalt. Da.
Ja, das ist schon cool. Ja, es gibt es halt wirklich in allen Größen und Preisklassen. Das ist halt mehr dann auch so der Professional Use Case und nicht dein kleines Ding, was du halt zu Hause so für Fun kaufst, glaube ich. Das ist auch was hier im Artikel so ein bisschen drin steht. Sie haben wohl auch ziemlich viele Enterprise-Kunden, die auf Linux arbeiten.
Ja, also in Hollywood gibt's halt auch so ein paar Programme, die gut auf Linux laufen, und da musst du das dann wahrscheinlich auch einfach liefern, den Support. Also ich war irgendwann mal auf der FMX in Stuttgart, und da waren halt die ganzen Hollywood-Dinger, Studios, die dann gesagt haben, ja, das und das und das machen sie Open Source und das lassen sie auf Linux laufen. Also nicht nur die Filme, die sowieso auf ganzen Linux-Farmen gerechnet werden, sondern tatsächlich auch auf den Workstations. Und ich gedacht habe, okay, krass, ja. Also natürlich nicht in allen Bereichen, aber so ein paar, wo du denkst, okay, Dafür hört man relativ wenig davon, muss man ehrlich sagen.
Ja, ist halt ein Nischending, aber ist halt eine große Nische.
Ja. Oder eine Nische, die gut bezahlt, ja.
Ja, oder.
Für lohnt, genau.
Ja. Ist halt, wo Geld rum, ja, genug Geld gibt.
Sehr schön, muss ich mal bei Gelegenheit auch noch durchlesen. Also ich habe jetzt nur die Bilder mal kurz angeguckt, ja.
Ja, ist ein ganz netter kleiner Blogpost, ist auch nicht super lang. Jo.
Gut, dann.
Can recommend.
Git Mail Address Matters.
Genau. Ja. Ist halt. Erstes Ding, wenn ihr Git aufsetzt, ist halt hier Username und E-Mail-Adresse richtig konfigurieren. Das ist schon wichtig. Und auch irgendwie, das finde ich eigentlich auch wichtig, hier irgendwie zu trennen zwischen deiner, wenn du für deine Enterprise Dinge contributest und wenn du privat Dinge contributest und dann halt verschiedene E-Mail-Adressen verwenden und so. Genau. Macht das.
Macht das. Okay, lest euch das durch und macht das richtig.
Macht das einfach so.
Macht es einfach richtig und dann ist okay.
Gut, dann macht das auch richtig mit F-Strings.
F-Strings. Leute lieben F-Strings.
Alle Leute lieben F-Strings. Und das Coole ist, F-Strings sind wahrscheinlich noch cooler, als ihr denkt. Echt? Also ihr wisst, alle wissen natürlich, dass F-Strings cool sind. Mhm. Aber viele wissen gar nicht, wie cool sie wirklich sind.
Erzähl mir mehr.
Genau. Yeah. Ja, und zwar gibt es ein paar Features in F-Strings, die jetzt dazugekommen sind in der letzten Zeit, die quasi diese Verarbeitung von bestimmten Dati in F-Strings noch einfacher macht. Zum Beispiel kannst du direkt in deinem F-String Date und Time formatieren, zum Beispiel. Du hast eine relativ einfache Möglichkeit, Variablen und Namen und deren Namen zu debuggen. Du hast die Möglichkeit, in deinen F-Strings anstatt Unterstrich, Unterstrich, Strl, also quasi die String-Repräsentation, kannst du auch REPL relativ einfach direkt in deinem F-String verwenden, indem du zum Beispiel Ausrufezeichen R in deinem F-String verwendest. Und als anderes Feature natürlich, F-Strings sind 1 Million Mal schneller als alles. Also nicht ganz, aber im Gegensatz zu zum Beispiel .format sind sie fast 3-mal so schnell, laut diesem einen Blogpost, wo der es daneben geschrieben hat, dass es so ist. kann man natürlich selber alles ausprobieren, aber prinzipiell sind F-Strings quasi das Schnellste, was du jetzt als Formatierung in deinem Python-Code haben kannst. Also schneller als Join, schneller als diese Prozent-Sache, schneller als Format. Und ja, geile Sache. Und genau, das ist quasi noch ein paar andere Möglichkeiten, F-Strings direkt zu formatieren, wovon viele Leute wahrscheinlich wissen. Und man kann F-Strings nesten. Das habe ich bis heute nicht gewusst, dass es geht, aber es geht wohl anscheinend. Also du kannst quasi F-Strings in F-Strings haben. What? Und damit dann quasi Berechnungen beziehungsweise irgendwelche Formatierungen machen.
Verrückt.
Und ich meine, wie geil ist das denn bitte? Du hast noch Conditional Formatting, das genau, und Lambda Expressions in deinen F-Strings. Und ich meine, ist geil einfach.
Ja, nice.
Benutzt F-Strings.
War hier.
Also, du hast halt ein Debian Old, wo das kein, wahrscheinlich noch keine F-Strings kann.
Natürlich nicht. Nee.
Zwei,
nee, kannst nicht.
3.2 oder sowas hängt, oder? Tja. Das ist 3, mein Lesefu. Könnt ihr alles nochmal nachlesen, was es alles für geile Features gibt, die ihr noch nicht kennt oder die ihr schon kennt und euch dann gut fühlt, weil ihr sie kennt.
Hm. War hier nicht dieser Prozentsyntax, das
Legacy, ja.
Ja, aber auch war nicht ein Grund, warum man das zum Teil noch benutzt hat, dass es erst irgendwie evaluiert wird, wenn es tatsächlich ausgeführt wird. Also der String wird nur formatiert, wenn es tatsächlich ausgeführt wird und in anderen Fällen wird es halt immer ausgeführt oder so.
Ja, bei F-Strings ist es da auch so?
Das weiß ich eben auch nicht so genau. Vielleicht ist es bei F-Strings auch okay. Aber irgend sowas
war. Man weiß es nicht genau.
Irgend sowas war, habe ich so schwach in Erinnerung, dass du das zum Beispiel in Logs oder so so gemacht hast, weil es dann halt nur, wenn dieser Log tatsächlich gelockt hat, irgendwie du was dafür zahlst, dass da ein String formatiert wird und sonst halt gar nicht. Irgendwie so, aber vielleicht war das mal so, vielleicht stimmt es auch einfach nicht. Wer weiß es schon so genau.
Okay, ja, keine Ahnung. Kann schon immer alles sein.
Ja.
Ich dachte, auf jeden Fall, Erstlings sind cool. Ja. So.
Ich dachte, du weißt das, aber
ist mir noch nicht aufgefallen. Also ich musste noch nicht danach googeln, würde ich sagen.
Ja.
Das war noch kein Problem, was ich hatte und dann dass ich danach googeln musste.
Ja, dann kommen wir wieder zu C++.
Yes. Unser Lieblingsthema.
Dein Lieblingsthema, ja.
Ja, ihr findet es auch
voll gut. Mehr.
Darum,
ja,
darum
C++, ihr. Das Beste.
Ist das ein Video oder was? Ja. Ich mache ein Video dahinter. Da nicht, dass ich nicht aus Versehen drauf drücke.
Warum nicht? Magst du keine Videos?
Weil wir haben gerade eine Sendung und ich kann jetzt nicht auf dieses Video klicken, damit es laut.
Was, du kannst jetzt nicht Videos schauen? Verstehe ich.
Also
jetzt.
Kann ich schon. Aber
wäre halt
manchmal
rude.
Ja, okay. Worum geht's? Es geht um hier R-Value Lifetime. Und weiß ich nicht.
Hat es was mit dem Heap zu tun?
Habe ich das hier?
oder mit dem Stack?
Oder mit dem Stack. Oder mit sonst irgendwelchen Dingen. Habe ich das hier mal erzählt, mit wenn du ein R-Value hast, was, das muss ich überlegen, dass das so einigermaßen hinkommt. Also du hast ein R-Value und das eigentlich das temporär. Es wird eigentlich instant wieder gelöscht. Weil du das halt irgendwie in place konstruierst und dann geht's eigentlich instant out of scope. Aber wenn du dir halt eine const-reference von diesem R-Value nimmst, dann wird die Lifetime von deinem Memory halt automatisch extended und das halt.
Ah, das hat nichts mit Isolierung zu tun. Okay, ich bin gerade im falschen Wikipedia-Artikel abgebogen.
Ultra weird. Ja, und dieser Talk geht so ein bisschen darum, und was man dagegen machen kann und wie man das fixen kann und so. Das ist ganz interessant. Und er erklärt auch nochmal, was das Problem ist und er hat da diese guten Grafiken von welchen Values du auf welche Values du promoten kannst oder eben nicht. Und all dieser Kram. Ja, super, super interessant, aber es ist auch, R-Value Lifetime Extension ist echt so ein, wie es der Titel sagt, Disaster.
Okay. Aber ist das ein gutes Desaster oder ein schlechtes Desaster?
Eher so ein schlechtes Desaster. Leider.
Schade.
Weil es halt nicht, ja, es macht halt nicht so viel Sinn, warum dann Dinge passieren in deinem Code und es macht es schwierig, dieses Reasoning, warum dein Code funktioniert, wie er funktioniert und so zu machen.
Musstest du da schon mal nachgoogeln?
Mhm, leider, ja. Und ich musste ganz viele Leute, ganz viele Leute fragen, die C++ können, warum das so funktioniert, wie es funktioniert, und niemand wusste das.
Und dann mussten ja auch alle erstmal googeln,
oder? Ja, nee, und, Scheiße. Das ist halt echt gar nicht so obvious. Aber es funktioniert halt, und es, ja. Code, den du schreiben kannst.
Gut. Könnt ihr euch von Arno erklären lassen, wie das alles funktioniert?
Genau. Erklärt er auch ganz gut, kann man nichts sagen.
Dann kommen wir zu unserem letzten Punkt, nämlich den Picks. Und damit ich hier mal wieder unsere Maschine verwirre, sage ich es dreimal.
Der denkt wieder, dass es irgendwas anderes ist, irgendwas Schweinisches bestimmt.
Yep. Egal. Unsere letzte Kategorie, wie immer. Und wer macht den Pickstarter? Contra Chrome.
Contra Chrome, das ist meiner. Das ist quasi eine Webseite, die über Comics Chrome quasi erklärt. Nee, wie quasi über Comics erzählt, warum der oder wie böse der Chrome Browser über die Jahre geworden ist. Von einem leichtgewichtigen, wunderbaren Browsergerät zu der übertriebensten Überwachungsmaschine.
Browsergerät. Ja. Dich lasse ich auch wieder mal an mein Browsergerät.
Ey, Süße. Willst du mein Browsergerät sehen?
Die, das ist so ja, nice. Groß. Aber ist das nicht wie alle Browser immer, also das passiert immer bei allen Browsern?
Nee, der Artikel geht tatsächlich um also, Chrome. Ja. Ganz konkret und auch die ganze Integration, die da quasi dazu gekommen
ja,
sind.
Ja, schon, aber
automatische Einloggen und so.
Was mein Argument hier ist, ist, dass das halt inhärent, wenn du einen Browser baust, dass das immer passiert. Also du fängst du genau? halt an und oder eigentlich sogar.
Ach so, die Feature Creep meinst du?
Ja, ja, und dann kommt immer mehr dazu und das ist ganz viel Scheiß und das bekommst du nie mehr los und.
Naja, nicht nur quasi Features im Allgemeinen, sondern hier in ganz konkreten Fall Überwachungsfeatures, die ganz aus ganz bestimmten Fällen quasi eingebaut sind, nämlich um quasi noch mehr von deinen Daten auszuspähen. Das ist in die Richtung Privacy, nicht in die Richtung irgendwie Features. Genau. Kann man sich mal anschauen und sich eine Runde schlecht fühlen.
Warum? Aus irgendeinem Grund benutze ich kein Chrome mehr, aber gut.
Ich benutze auch kein Chrome. Also ich
ja, siehst muss du, dann müsst ihr euch nicht schlecht fühlen. Ist doch auch nice. Oder jetzt könnt ihr euch gut fühlen. Geil, ist das denn bitte?
Nice.
Aber vielleicht haben andere Leute noch ein Chrome in der Benutzung und finden sich da quasi mal wieder
Norden einnorden lassen.
Genau, einnorden lassen, was quasi dieser Browser mit dir, mit deinem Verhalten macht. Und dass es das quasi mit Absicht schwierig macht, diese Features zu deaktivieren oder nicht zu verwenden. Und ist euch mal aufgefallen, dass quasi das Chrome-Symbol aussieht wie ein Kamerashutter? Das ist mir in diesem Artikel tatsächlich erst aufgefallen.
Okay, ja.
Hat was.
Mhm. Nee, ist nicht Blende. Du meinst eine Blende.
Ja, ein Shutter.
Ja, nee, aber der Shutter ist was anderes, nicht? Der Shutter ist der Shutter ist vom Sensor.
Nee, wenn du Kamerashutter eingibst, dann das ist es.
Nee.
Gib mal Kamerashutter
ja,
ein.
Ich bin schon dran und dann Bild. Kamerashutter Effekt.
Das ist schon das.
Ja, aber das. Nee, das ist ja das Ding, was du ja auf und zu machst, wenn du deine Aperture fallen, das ist ja eine Blende.
Ja, was ist denn Shutter auf Deutsch?
Schließer.
Ja, ich, ja, Translate. Aber die Blende machst du ja nie ganz zu oder ganz, also, ja, ganz auf ist halt, ja, halt, aber das ist ja nur in so einem, ich bleib dabei hier. Shutter ist dieses Ding.
Aber du kannst es quasi googeln und es sind die ersten
100.000
Treffer.
Ja, schon, aber
Treffer
das heißt halt
so.
Nicht.
Das ist falsch. Und sogar in Wikipedia ist es das erste da.
Wikipedia.
Ich halt mich raus. Ich bin kein Fotofreak.
Also, keine Ahnung. Ich hab hier einfach was, logischerweise. As usual.
Merk schon.
Hier.
Das ist das Konzept der ganzen Sendung.
Hier.
Einfach mal irgendwas behaupten und das kann man
hier. Also hör zu. Wenn wir schon hier klassisch Binärgewitter-Sendung machen, können wir wieder mal Wikipedia
vorlesen. Das Internet vorlesen.
Ja.
Hier, okay, genau. Lest doch mal Wikipedia vor, bitte.
In Photography, a shutter is a device that allows light to pass for a determined period exposing photographic film or a photosensitive digital sensor to light in order to capture a permanent image of the scene. Und das sehen wir hier,
ja,
für eine Periode. Und deine Blende, das Ding, was wir hier sehen mit diesen Lamellen, das...
Ich glaube, es kommt drauf an, oder? Je nachdem, was du benutzt, als oder wie deine Kamera funktioniert.
Ja.
Gibt es doch bestimmt verschiedene.
Ja, aber das würde ja heißen, dass deine Blende auf und zu geht. Was irgendwie zumindest bei einer normalen, modernen Kamera nicht der Fall ist.
Nee, du stellst die Blende ein, dann ist die, weiß ich nicht,
ja,
mal
und
1,
die Blende,
1,8 und dann...
Ja, ist, und die Blende ist ja im Objektiv drin und der Shutter ist halt in deiner Kamera drin. Das heißt, so rein... Weißt du, was ich meine? Das Shutter ist halt so...
Ingo, sag einfach mal ja.
Shutter ist halt so...
Ich kann da gerade nicht ja sagen.
Ja. Shutter ist halt dieses Teil, was vor deinem Sensor, was dein Sensor ganz dunkel macht. Und dann geht der Shutter hoch und dann... Ja. Belichtest du deinen Sensor für eine gewisse Zeit?
Heute ja nicht mehr, oder? Brauchen wir das halt noch? Nee.
Ja, es kommt ein bisschen drauf an, je nach, ja, wenn sie voll digital ist, kannst du das auch
dann
ohne.
Sowieso nicht mehr, aber selbst bei, weiß ich nicht, Spiegelreflexkameras, also ich meine, es macht Klick-Klick, aber das ist doch, da bewegt sich doch der Spiegel irgendwie, oder? Da
ja, aber
der Spiegel macht...
Da geht doch auch nichts wirklich zu, oder?
Aber
von so einem... Ja, bei den meisten Kameras, also, ich glaube, bei den meisten, die, also... So eine Spiegelreflex oder so, da hörst du ja auch noch, wie was auf und zu geht. Das ist ja schon noch mechanisch. Das
ja,
ist schon noch,
aber also, da geht doch dein Spiegel irgendwo.
Ja vielleicht gut, aber dann ist einfach dein Spiegel auch dein Shutter. Das kannst du ja machen. Du kannst ja deinen Spiegel auf den Shutter ranmachen und dann
also
geht
vielleicht
der Spiegel
ist das
weg.
Problem, dass quasi dieses Ding, was man da sieht, dass das halt für verschiedene Teile eingesetzt wird und man nicht sagen kann, okay, das ist immer eine Blende oder das ist immer dieses andere Ding.
Also, ich kann mir vorstellen, dass du deine Blende, du könntest das theoretisch mit der Blende auch irgendwie bauen. Wobei, macht das Sinn? Nee, das macht auch keinen Sinn. Nee. Ich glaube nicht,
vielleicht,
dass du deine Blende dafür verwenden kannst. Weil das würde ja dann heißen, die Blende bestimmt ja, wie viel Licht.
Ja, es kann ja schon sein, dass es sozusagen als ja, Blende benutzt wird, aber man macht es halt nie ganz zu. Aber warum?
Ja, aber wenn du es nie ganz zumachst, dann würde das heißen, dass du deinen Sensor, also beim Sensor kannst du das vielleicht gerade noch so durch das Auslesen irgendwie umgehen und rausrechnen, aber bei analogem Film kannst du das ja nicht. Weil das würde heißen, du belichtest deinen analogen Film immer die ganze Zeit permanent ein bisschen. Und das würde das Bild kaputt machen.
Ja,
gut, könnt ihr Leute, ja mal in
müssen,
die Kommentare
ich,
schreiben.
Wir müssen an dieser Stelle abbrechen, wir haben keine Ahnung.
Nee, also ich behaupte einfach, ich hab recht und hier, der Makefu erzählt einfach Blödsinn und wenn du
aber
das googelst,
also
ist halt komisch.
Keine Ahnung, du googelst Kamerashutter und dann sieht es so aus und was weiß ich, was diese Sachen sind. Ich habe keine Fotokamera.
Also ist eine Blende. Ich behaupte, es ist eine Blende. Und
ja, es kann ja auch sein, dass Kamerashutter übersetzt Blende ist, aber das haben wir jetzt immer noch nicht geklärt.
Nein, ist nicht das Gleiche, es sind zwei verschiedene Dinge. Aperture ist, glaube ich, das englische Wort.
Also Kamera-Shutter ist Kameraverschluss, aber das macht ja auch irgendwie keinen Sinn.
Doch, das macht Sinn. Shutter
jetzt haben
ist ein Verschluss.
Verschluss.
Ja, okay, dann haben wir es doch geklärt. Und was ist das Problem jetzt?
Das Problem ist, das Bild, was du siehst, das der Google Chrome sieht aus wie eine Blende oder wie Aperture. Aber
nee,
nicht
wie ein
Shutter.
Wie ein Verschluss.
Nee,
Verschluss.
Nee, ist kein Verschluss.
Zentralverschluss.
Ja.
Zentralverschluss.
Ja.
Ja, das ich habe diesen Wikipedia-Artikel im Internet gefunden. Guckt euch den an. Da steht's.
Okay, alles klar. Kann man nochmal nachlesen. Also auf jeden Fall, du googelst dieses Wort, du findest diese Bilder, beide Sachen zusammen, passend für mich. Und alles andere habe ich keine Ahnung.
Ja, genau.
Und von daher passt es schon. Also du...
Hier, Schmidtler.
Außerdem steht es in diesem Comic drin und ich meine, würde mich dieser Comic anlügen? Ich denke nicht.
Ich glaube, die wissen einfach genauso wie du nicht, wie eine Kamera funktioniert.
Und die haben das auch einfach gegoogelt und gedacht so, ja, voll, doch, sieht genauso aus. Haha. Aber es ist falsch.
Es ist falsch.
Ist falsch. Kannst du mir erzählen, was du willst? Stimmt so nicht.
Okay.
Hier, und hier im Chat, Schmidtlauch hat noch hier dieses Digital Single Lens Reflex Kamera, also so eine DSLR, rausgesucht, und da steht auch hier dein Spiegel. Ja, ist halt im Prinzip dein Shutter. Das ist das Ding, was halt vor deinem Sensor ist. Und dann
klick, klick macht.
Genau, und dann, wenn, wenn du wenn du ein Foto machst, schwingt der halt hoch, und dann ist dein Sensor halt exposed und dann geht der halt auch wieder runter.
Aber es gibt halt,
das ist dein Shutter.
Es gibt nicht nur, nach oben unterschwingen, sondern es gibt hier auch zum Beispiel einen Zentralverschluss bei diesem Wikipedia-Artikel, den hier der Ingo verschickt hat. Gibt es auch das Ding,
der,
und es sieht so aus wie das, was sie suchen.
Der Zentralverschluss hat beschlossen. Ja, aber das, was du auf diesen Bildern siehst, ist eine Blende. Das Ding mit den mehreren Lamellen.
Das ist Verschluss. Steht da.
Kein Zentralverschluss.
Das ist doch kein Zentralverschluss hat beschlossen, dass es so ist.
Ja, nee. Der hat beschlossen, dass du nicht recht hast.
Der hat verschlossen, nicht beschlossen.
Ja.
Gut, also schade, dass wir jetzt den Markus nicht dabei hatten. Der hätte uns das bestimmt erklären können. Der fotografiert viel mehr als ihr zwei zusammen.
Das
wir drei zusammen,
glaube ich nicht.
Doch. Der fotografiert jedenfalls richtig und der hätte uns das erklären können.
Ja, ich
aber
auch.
Den haben wir heute nicht dabei und deswegen müssen wir die Diskussion
deswegen
hier abbrechen.
Deswegen müssen wir es jetzt abbrechen, unglücklicherweise.
und geht zum nächsten Ding. Über.
Ekelhaft.
Ja, nee, so ist es halt.
Nee.
Manchmal...
Nee, akzeptiere ich so nicht. Finde ich nicht gut.
Findest du
nicht? Aber erzähl hier, Ingo. Was hast du gepickt?
Genau. Ich habe Froxlore, oder keine Ahnung, wie man das ausspricht, gepickt. Ich weiß nicht, ob ihr solche Server-Management-Panels-Boards kennt, so von früher, die man benutzt hat. Plesk oder cPanel oder keine Ahnung, gab es noch ein paar andere. Ich glaube, ich habe früher dieses Webmin verwendet, was irgendwie Perl geschrieben ist. Nice. Und ja, genau. Kommt aus der Hölle. brauchte ich auch ganz lange nicht mehr. Jetzt hatte ich aber das Problem, dass jemand halt einen Server administrieren sollte, der halt nicht, wo ich einfach nicht, hier geht per SSH drauf, macht den Scheiß, sondern irgendwie so eine Web-GUI brauchte, um Web-Server einzustellen, FTP-Accounts anzulegen, Datenbanken anzulegen. Keine Ahnung. Und das Einzige, was ich gefunden habe, was irgendwie sinnvoll zu verwenden ist, ist dieses Froxlore, ist so ein PHP geschriebenes Ding, macht irgendwie das, was es soll, kann sogar viel mehr, als ich brauchte, weil es kann auch DNS, FTP, Mail, schieß mich tot. Ich brauchte eigentlich nur den Webserver-Teil, dass jemand den Webserver administrieren kann darüber. Kann aber, wie gesagt, auch viel, viel mehr. Also kannst du auch dann, weiß ich nicht, dann einen E-Mail-Server bauen, dass jemand dann E-Mail-Accounts anlegen kann und Domains administrieren kann und so weiter und so fort. Man kann irgendwie Admin-Accounts und Unter-Accounts anlegen, die dann Teile davon administrieren und so weiter und so fort. Funktioniert alles ganz okayisch. Man muss sich ein bisschen reinarbeiten, reinfuchsen. Vorteil ist, dass es eine relativ große deutschsprachige Community gibt, oder ich glaube eigentlich, das Einzige, was es gibt, ist eine deutschsprachige Community. Ich glaube, selbst in der englischsprachigen sind alle nur Deutsche. Zumindest gefühlt, ja. Der Code von dem Ding liegt auf nicht auf Source, Gott sei Dank, auf GitHub.
Immerhin.
Könnt ihr euch...
Froxlore.
Froxlore, weiß ich auch nicht. Klingt auch so typisch deutscher. Froxlore.
Froxlore.
Bisschen geschwitzt habe ich bei der Einrichtung von Let's Encrypt, weil, also damit es mit dieser Web-Oberfläche und mit allem irgendwie zusammentut, die benutzen was acme.sh, also Shell, irgendwie ist, und das muss man erstmal an die richtige Stelle legen und dann muss man es irgendwie richtig einrichten, dass das alles funktioniert. Das hat ein bisschen gedauert. Man könnte das natürlich auch mit DNS-Challenges machen, wenn man dann das mit DNS da so eingerichtet hätte, hatte ich aber nicht, deswegen Apache-Konfiguration richtig anpassen und so. Das muss man alles noch ein bisschen manuell machen, oder ich habe die richtigen Knöpfe nicht gefunden, keine Ahnung. Jedenfalls wenn man sich da reingearbeitet hat, tat das schon. Und ja, finde ich cooles Projekt, wenn man so einen Use Case hat, dass man irgendwie mit anderen Leuten zusammen so einen Server administrieren will, muss, kann und die halt irgendwie klickibunti gewöhnt sind und man jetzt nicht gerade ein Plesk war das Ding. Das eine war das Videoteil und das andere ist dieses Admin-Dashboard.
Ich benutze auch immer Plex, um meine Nginx-Configs zu machen oder so.
Genau. Du kannst dir jetzt mal Videos anschauen. Linux-Distribution anschauen dann ja, auf dem...
Auf meinem Plex-Dings.
Ja.
Cineplex. Ja. Genau, wenn man so, kann man natürlich auch kaufen, aber wenn man es nicht kaufen will, dann ist das, glaube ich, eine gute Alternative, ein bisschen reinarbeiten und dann tut es alles, was man will. Also das kann man natürlich mitentwickeln, wie gesagt, Source Code auf GitHub, man kann den Leuten spenden, funktioniert, super Sache, plus eins, like, nach Einarbeitung.
Mhm, cool. Habe ich auch noch was? Nee, noch nicht.
Ah, hier, Native Image Lazy Loading. Du kannst es in meisten Browsern kannst du einfach Loading gleich Lazy reinschreiben und dann musst du nicht irgendwelche Magic selber machen, um Image Lazy Loading zu haben, sondern es macht das einfach für dich. Und das irgendwie in basically allen Major Browser-Versionen einfach supported.
Okay, ist gut, oder?
Ja, doch, das ist super okay. Cool. Nee, ja. Weil okay, vorher cool. Musstest du halt irgendwelche komischen Magic-Dinge machen,
Tricky um Image machen.
Lazy Loading
und du sagst einfach Loading Lazy.
Ja.
Ja, das ist nice. Das heißt, kann man überall hin machen und dann macht das später.
Genau, wenn dein Bild halt irgendwie nicht so also außer im Opera Mini oder so funktioniert es halt nicht. Oder in deinem QQ-Browser, was auch immer das ist.
Und du kannst auch Decoding Async machen und dann macht das, wenn er Zeit hat oder so. Ist cool.
Sweet. Genau, ist ziemlich cool.
Ja. Okay, mein Pick ist, bin ich aus arbeitstechnischen Gründen quasi über diese Frage gestolpert, musste ich googeln, ja. How do I get notified of ECC errors in Linux?
I don't know. SMS?
Und, genau, also SMS.
Maybe?
Genau. Call nee, die Frage ist, maybe. Gibt es quasi ein Interface, um von deinem ECC-Rahmen herauszufinden, ob der jetzt Fehler gefunden hat? Und die Antwort ist, wie so oft, kommt drauf an. Aber prinzipiell gibt es im Linux-Kernel Support für diesen Error Detection and Correction Feature. Für diese Features, für einige Chipsets, wenn du Glück hast, oder wenn man quasi ECC-RAM in seinem Computer hat und der cool ist und unterstützt wird, dann hast du in deinem Sys-Tree hast du quasi unter Devices und so weiter, hast du den Output, ob sich im RAM Fehler korrigiert wurden, also ob die gefunden wurden und korrigiert wurden. Mhm. Und es gibt noch quasi eine Software namens MCE-Log, die quasi dieses Monitoring für dich übernimmt. Aber ich fand's cool, dass es überhaupt gibt.
Und hast du
Rusty-Man ist quasi das neue der Ersatz für diese EDAC-Tools, die man eigentlich benutzt, die man nicht benutzen will, sondern will Rusty mit benutzen. Genau, also nicht MC-Log.
Aber hat dein ECC-RAM, ist er kaputt, hat er Fehler, korrigiert der Fehler?
Nee, das war nur quasi eine Anforderung, dass sowas entdeckt werden soll und dann muss ich halt mal schauen, wie das geht. Und stellt sich heraus, manchmal geht's. Das war quasi mein Finding. Noch nicht weitergeschaut. Das war quasi nur bis dahin gegoogelt und dann nicht weiter.
So, ja, kann man machen. Top.
Ja.
Ja, nee, fair. So, ja. Also ich meine, wenn man das mal braucht, ist das super praktisch.
Genau. Und wenn man das nicht braucht, dann weiß man, dass es sowas gibt. Und kann man damit auf Partys angeben und dann wird man sofort rausgeworfen.
Did you know that?
Hast du gewusst, dass du auf deinem Server sehen kannst, wenn der ECC-RAM Fehler korrigiert hat? Ist das nicht spannend?
Mhm. Ja, doch. Ja. Nice.
Weiter.
Weiter im Text. Ja, einer der neueren XKCDs habe ich ganz lustig gefunden. Diesen Geiger-Counter mit At first I was confused about why they wanted me to carry a Geiger-Counter here, but then it clicked.
Tada. Ist einfach ja. Wunderbare okay. Karlauer.
Ja, ist wirklich, ja. Hat mich
das
gefreut.
Ist schon echt sehr, sehr klassisch, aber trotzdem modern und wissenschaftlich zusammen.
Ja, es ist wirklich cool. Einfach, also auf so vielen Ebenen ist das ein sehr guter XKCD und darum habe ich gedacht, hier kann ich...
Kannst du den mal raushauen?
Den pick ich wieder mal. Ich pick hier wieder mal ja, XKCD, weil XKCD ist sowieso beste Sache.
Ja. Von unseren Daily Karlauer ist der halt jetzt leider verbrannt. Das ist ein bisschen schade. Ich habe mir den auch rausgesucht, dass ich den irgendwann mal raushaue. Aber...
Ja, kannst du einfach bis in zwei, drei Wochen
weiß
das
niemand
mehr.
Ich warte auf den nächsten XKCD von, ja, ja. Von Rundle. Hilft alles nichts.
Gut.
Cool.
Dann
haben wir noch was.
MD5 Hash Collisions.
Ach so, ja genau. MD5 Hash Collisions sind quasi so einfach geworden, dass du dafür quasi nichts mehr brauchst, außer so ein bisschen Rechenleistung und ein bisschen Zeit. Aber nicht viel Zeit, sondern mehr so ein quasi instantan. Also es, wenn dein Datei, genau, dein File-Type quasi hier unterstützt wird von diesen Skripten, dann kannst du ganz, 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 ganz einfach Kollisionen zum Beispiel in einem PDF oder sowas erzeugen oder in einem GIF oder in quasi ein paar anderen Sachen. Und das ist wirklich, wenn ihr jetzt immer noch MD5 verwendet, dann solltet ihr aufhören. Ja, wenn ihr zum Beispiel das für irgendwelche Safety-Sachen benutzt oder sowas, ist keine gute Idee, nicht so machen.
Genau.
Ja, mein Wort zum Sonntag.
Außer ihr gebt Goldfisch irgendwie 50.000 Euro, dann könnt ihr das machen.
Nein, dann immer noch nicht.
Nee, doch. Auch dann nicht.
Solltet es immer noch nicht machen, einfach. Ihr sollt einfach aufhören, MD5 zu benutzen.
Genau, oh, komm, hier, ich mache für dich, hier ist auch ein Video. Video. Siehst du übrigens, ich weiß nicht genau, warum du das da hinschreiben musst, dass es ein Video ist, weil das siehst du auch am YouTube-Link. Ich weiß nicht, wie viele.
Ja, das siehst du am YouTube-Link, aber das siehst du nicht mehr in unseren Shownotes.
Hinterher.
Ja.
Das siehst du, wenn du draufgeklickt hast. Stell dir vor, du hast ein Handy und dann geht auf einmal YouTube an. Ich meine, wie beschissen ist das denn bitte?
Ja, mitten in deiner Besprechung.
Wenn du auf den Link
mitten
klickst.
In deiner Besprechung. Hast du dir die Shownotes von Binärgewitter angeschaut, hast nichts Schlimmes gedacht und dann bam, YouTube und voll laut so, bla, 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 oder diese, wie auch immer diese Fisch macht.
Also ich glaube, ich habe von dieser Story gehört, das Video habe ich noch nicht gesehen, aber irgendjemand hat wirklich mit seinem Goldfisch gegen die Größen angetreten und hat gewonnen oder so, ne? Der Goldfisch hat alles outperformed, glaube ich.
Ja, der Goldfisch hat ziemlich gut performt. Ist hier Michael Reeves, wir erinnern uns, dass der Typ, der hier den Roomba gebaut hat, der flucht, wenn er in Dinge reinfährt. Und der hat
auch diesen Roboterhund umgebaut, dass er irgendwie
Pissbot
den Boden pinkeln kann oder so. Ja, das war das. Und dann ist er damit zu Boston Dynamics gefahren, aber er ist nicht reingelassen worden. Ist wieder zurückgefahren. Irgendwie einmal durchs Land.
Genau.
Das waren viele, viele gute Sachen, die er gemacht hat.
Genau, also stimmt. Seine Videos, er macht irgendwie alle 3 Jahre mal ein Video oder so gefühlt.
Ja, das kommt ungefähr hin. Jedes Jahr, denke ich, eins oder so.
So ein Video pro Jahr oder so. Aber es sind meistens schon ganz gut. Und hier hat er halt seinen Fisch genommen und dann hat er halt irgendwie zwei random Stocks genommen und dann hat er halt den Fisch entscheiden lassen, welche, dass er kaufen soll und so. Und der Fisch hat ziemlich gut performt in diesen, weiß ich nicht, 6 Monaten oder so, die er das Laufen gelassen hat.
Das ist schon krass, dass random einfach alles outperformt. Das ist schon ein bisschen...
Genau. Also
aber das war noch Fisch. Bis vor dem Crash, oder? Oder bis jetzt? jetzt?
Nee, das ist einfach über 6 Monate oder so.
Okay.
Über diesen Zeitraum, wo er das Experiment halt gemacht hat. Genau, und das Video ist halt, ja. Ja, es erzählt das halt auch ultra lustig, wie er das gebaut hat und wie er irgendwie, ja. Genau, kann man sich mal anschauen, ist, ja. Recommended. War sehr entertaining. Fand ich gut.
Sehr schön. Dann hören wir auch mit diesem tollen Link auf, mit dieser Sendung, oder? Mhm. Könnt ihr euch alles angucken. So viele Sachen, die ihr euch angucken könnt. Wir hatten wieder so schöne viele Links. Da habe ich wieder so schönes Internet vorgelesen. Ich hoffe, ihr seid nicht eingeschlafen dabei. Und ich hoffe, wir hören uns dann in 1, 2, 3 Wochen wieder. Bis dahin habt ihr dann auch hoffentlich das neue Ubuntu installiert und getestet.
Genau, ihr habt herausgefunden, ob es jetzt ein Blende oder Verschluss quasi dieses Zeichen ist oder ob es beides ist oder keins von beiden.
Genau, habt Twitter und Undo alle ausprobiert.
Genau, aber nicht den Browser vorher geschlossen, das wäre praktisch.
Ja. Ich meine, bei den ganzen vielen Tabs, da traut man sich doch auch gar nicht, den Browser zu schließen.
Das stimmt, ja.
Denke ich mir auch immer. Da heißt dann aber, Mist, habe ich nicht noch irgendwas gesichert? Und dann hast du nur ein paar Sekunden Zeit zu entscheiden, hast du jetzt den, nee.
Ja. Leider ging er out of memory.
Genau, in der Sekunde. Ja, dann spielt schön mit euren Goldfischen und wir hören uns dann, wie gesagt, in den 1, 2 Wochen wieder. Ich wünsche euch bis dahin wie immer eine frohe Zeit. Passt auf euch auf, habt Spaß
mit dem Gerät
und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Tschüss.